voll breit nach dem zweiten Eiran.
Ja, das Breit ist aber jetzt auch schon drauf. Das ist
mal klar.
Ja,
ja. Ja, willkommen bei den Biertauchern. Stumm.
Episode 246. 8. März 2016 mit
Anna,
Gregor,
Horst,
Dennis
und Stefan.
Wir befinden uns in der Zypresse, wie jeden Dienstag ab 19:30 Uhr, Westbahnstraße 35A 1070 Wien. Sie sind herzlich eingeladen. Wir haben nämlich jede Menge Bleistifte bekommen und Pickeln.
Und außerdem findet das Ganze statt mit freundlicher Unterstützung von Wokonic.com, der Agentur für Online-Marketing aus Österreich, vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an unseren Flatterer oder
unseren verbliebenen Flatterer Ayuvo, weil genau. Bernd Schlapsi hat sich verabschiedet vom Flattern, weil die API derzeit seinen Podcatcher nicht unterstützt.
Haben wir ja schon.
Wir hoffen, dass Flatter das repariert, damit wir wieder von Bernd geflattert werden. Mhm.
Ja, und bevor wir die Themen besprechen, vielen Dank an Tim.
Tim,
du hast uns Bleistifte gebracht, wieder schon Nachschub. Sehr gut, weil ich in meinem Egoismus habe ich schon alle Bleistifte verbraten. In meiner Rollenspielgruppe verteilt.
Ach so, verteilt.
Wurde schon herzlich. Und neue Pickeln nämlich auch.
Ja, und das sind auch diesmal andere Pickeln.
Ja, nämlich mit QR-Code.
Boah, der will
es
sehen.
Das ist echt spitze, Team, danke. Ja, wirklich. Und wenn du möchtest, schick uns doch mal das in irgendeinem Computerformat zu. Es wäre vielleicht nicht unpraktisch, wenn wir das Logo auch so in digitaler Form mal hätten. Wenn du das möchtest, Team, natürlich. Sag ich das nur.
Ja. Und wenn das irgendwann einmal ausgeht, hätten wir dich auch gerne in der Sendung.
Ja, das wäre überhaupt
für die vielen Geschenke, die wir da schon bekommen haben.
Ja, das ist echt klasse.
Schreiten wir zur Themenliste. Internetausdrucker Stefan.
Wieder 1,5 Seiten.
Okay.
Und meine Themen stehen nicht drauf.
Selbstverfreilich. Nachdem du sie nicht einträgst.
Ja, hab meine eigene Geschichte.
Wobei Bar stehen, glaube ich, sogar von dir, oder?
Ja, vom letzten Mal vielleicht.
Na dann.
Wie gehen wir vor?
Ja, lies einfach vor oder sag was.
Jeder seine eigenen Themen, drei Teaser,
worüber ihr reden wollt.
Kurz und knackig.
Also,
wie man mit.
Vielleicht weisen wir noch einmal auf unseren Twitter-Account hin. Biertauch.at. Ja. Bitte folgen.
Wir haben nicht
auch immer die neuen Folgen.
Wir zwei haben Bier.
Wir sind in den Foren halt.
Oh mein Gott. Und vier Personen trinken Milch.
Und zwei das ist ein Unterschied.
Und zwei Personen.
Wir stoßen einfach an, wenn die Themenliste fertig ist.
Wir sind fünf. Und wie viele Getränke hast du gerade uns?
Vier Milch, zwei Bier und ein Tee. Ach, und jemand trinkt Wasser.
Oh, nicht schlecht.
Na gut.
Themenliste.
Stefan, was hast du für Themen?
Wir haben Podcast-Empfehlungen, wir haben eine Vereinsgründung zu vermelden, wir haben ein paar kleine IT-Themen, eine kurze Anleitung, wie man im Notfall eine Boeing landet.
Das war doch schon.
Nicht im Podcast.
Doch.
Echt? Ja. Nur dann streiten wir es.
Moment.
Boeing,
echt?
Ja, vor zwei Podcasts.
Vor zwei Podcasts?
Kann man nicht sagen. Zumindest war es in der Themenliste.
Nee, da hatten wir nur
in der etwas
mit der wie man dieses Ding fernsteuert.
Ja,
das ist das.
Das ist es nicht.
Also ist wieder was
anderes. Das ist nicht.
Das ist noch viel
besser. Das ist das nicht. Nein.
Ah, okay.
Das ist ein anderer YouTube.
Ist ein anderer YouTube.
Okay, okay.
Ein bisschen was über Docker gibt es zu erzählen, über ein Meetup, Erfahrung mit Softwareinstallation, Musikvideos. Das ist das, was von mir so kommt. Was habt ihr?
Ja, also ich brauche die Themenliste nicht, außer mal gucken, vielleicht ist etwa noch von mir drauf. Ich habe nämlich meine Liste blöderweise auch noch zu Hause vergessen.
Mit Bank habe ich das von dir gesehen. Mit Bankomatkarte irgendwie.
Mad Max.
Ja, Mad Max bringt, also, ach ja, genau, ich habe mir ein paar Filme angeschaut. Und zwar habe ich mir Deadpool angeschaut. Ich habe mir, wie heißt der nochmal, Where to Invite Next angeschaut. Mad Max. Was habe ich mir noch angeschaut? Jedenfalls ziemlich viel. Da wir Where to Invite Next schon das letzte Mal hatte, lasse ich das dann aber weg.
Okay.
Ich habe auch ganz viel gesehen.
Das finde ich.
Da springe ich nämlich gleich rein.
Ja, genau.
Erstens habe ich noch immer, und diesmal bringe ich es, weil der Stefan gemeint hat, das bringe ich sowieso nicht, aber diesmal erzähle ich euch von dem Spiel Remember Me.
Mittlerweile echt nicht mehr vergessen
kann. Ich werde schon sehen, der beste Spiel. Naja, ihr werdet es dann eh hören. Ich habe noch immer im letzten Jahr, war ich im Theater, Far Cry 3 könnte ich auch erzählen, aber eigentlich ganz frisch hätte ich anzubieten, ich habe mir angeschaut, zwei Oscar-Filme, einen vom vorigen oder vom vorvorigen Jahr, der Artist, ja, ein Film, ein Stummfilm übers Stummfilmkino und einen heurigen Oscar-Filmgewinner, nämlich Spotlight.
Spotlight.
Habe ich mir auch schon, genau. Ich meine, ich könnte dann auch noch über meine Agatha Christie-Schauungen erzählen und ich habe mir in Angedenk an den ersten ganz vorzüglichen Verhoeven-Teil dazu ein Remake von oder einen neueren Teil von Robocop angeschaut.
Das ist ein Fan-Remake.
Es ist kein Fan-Remake, nein, nein, ganz kommerziell. Mhm.
Ja. Von vor 2 Jahren, glaube ich.
Hanna, du hast ganz viel Internet ausgedruckt.
Naja, ich habe auch, das war ein kleines Versehen, dass ich das Internet ausgedruckt habe. Ich habe nur lauter Kleinigkeiten. Ich habe Empfehlung zu einem Hörstück über akustische Täuschungen. Dann habe ich, gibt es eine neue Podcast-Suchmaschine, wurde mir berichtet. Ich glaube, es ist eine Datenbank, aber es ist nicht so. Also es ist, glaube ich, eine ganz, ganz coole Sache. Mhm. Dann habe ich, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Muss ich alles? Mein Hirn ist wie ein Sieb, ich weiß es nicht mehr. Dann weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo stehe ich denn?
Wir müssen jetzt einmal die Liste abarbeiten, wir haben keine
Überblick. Ja, die ist zu groß.
Wir versinken in unserer eigenen Themenliste.
Sie ist zu gut.
Ich schreibe
mein
Thema immer ganz
gut. Dann bin ich über einen Twitter-Account einer Statistikerin auf eine total nette Karte gestoßen. Aber das ist dieser Twitter-Account selber ist ganz interessant, weil eben von der Statistikerin, da möchte ich ganz kurz was erzählen. Und dann habe ich erfahren durch ein YouTube-Video, weshalb Deutschland eine digitale Limonade ist.
Limonade.
Digital.
Das ist, glaube ich, das Stichwort. Das wir haben jetzt, glaube ich, alle Themen durch.
Nein, brauchst du es noch?
Entschuldigung. Sonst wäre das jetzt der Stichwort zum Anstoßen gewesen.
Geduld. Ich habe nur kleine Themen. Und zwar habe ich im Web eine Seite entdeckt, mit der man das Web bekritzeln kann, nämlich hypothese.is, eine Annotation-Seite, so Mischung aus Shared Bookmark und Web-Annotation. Und ich kann berichten, dass im International Open Magazin jetzt bei den neuen Artikeln schon der Button funktioniert, um als PDF oder EPUB oder ODT downzuladen. Also es geht in Richtung Zeitschrift.
Schön.
Und ja, das ist es eigentlich. Ah ja, ein Buch habe ich zu besprechen von den Freakonomics, Venture Robber Bank.
Ah, Freakonomics, das hatten wir schon öfters in der Sendung, oder?
Genau, ja.
Schön.
Und damit kommen wir zum Brustgeräusch, ne?
Ja. Prost.
Ja. Prost, Dennis. Prost. Prost, die Herren Milchtrinker.
Ja.
Prost.
Prost. Das Eirand, nicht die Milch.
Prost.
Okay. Salziges Joghurt.
Ja. Mit Käsegeschmack. Und viel Wasser.
Trebier. Ich plädiere für Nerd-Themen zuerst.
Wir haben nur Nerd-Themen.
Nur okay.
Könnte man so ausdrücken. Wer hatte denn hier, ich habe da gerade was gesehen, da hat jemand was mit UPC gehabt.
Ich fürchte, es ist Johnny gewesen, der ist heute nicht gekommen.
Ah, okay. Und was mir jetzt gerade einfällt, hatte ich das schon letzte Mal?
Datenentführung?
Ja, die Datenentführung letzte Mal. Ich hatte ja über die Datenentführung gesprochen, aber dass ich auch eine konkrete Datenentführung kenne.
Das glaube ich nicht. Nein.
Nicht? Ich hatte es angekündigt beim letzten Mal. Und zwar, ich betreibe meinen Mail-Server selber. Ich habe voll Kontrolle darüber. Ich kann alles Mögliche nachschauen und pipapo. Und ich gehe auch in der Regel hin und gebe überall eine Unique-E-Mail-Adresse an. Das heißt also, ich kann anhand des Empfangsadresse, also meiner eigenen, erkennen, wem ich diese E-Mail-Adresse gegeben habe. Daher weiß ich sofort, aha, das ist die von meiner Visitenkarte, die E-Mail, die E-Mail-Adresse, das ist die, die ich bei irgendwo halt hinterlegt habe. Mhm. Und unter anderem habe ich das auch bei einem Versandhandel hier in Österreich gemacht und bekomme neuerdings auf dieser E-Mail-Adresse verdammt viel Spam.
Okay.
Und das bedeutet nichts anderes, als dass bei denen jemand vorbeigeschaut hat und sie hatten Datenreichtum mehr als genug und die Leute haben sich gedacht, ach, lasst uns doch an diesem Datenreichtum uns teilhaben und haben sich die Daten kopiert. Also eine Datenentführung in dem Sinne, wie wir es letzte Mal hatten, obwohl es keine Entführung ist, sondern eine Kopiererei. Mhm. Ja, das heißt also, da hat jemand die Daten kopiert und ich weiß nicht, soll ich den Händler nennen?
Oh.
Weil das ist schon interessant.
Aber ja, wir sind noch nie geklagt worden.
Okay, das Unternehmen ist E-Tech.
Ah oh, ja, genau.
Also E-T-E.
Ja, das kann ja genau passieren, ja. Und Entführung, ist das überhaupt korrekt? Das ist eher Diebstahl, weil sie haben noch Zugriff. Ich meine, Diebstahl ist genauso
richtig,
falsch wie Entführung, aber bei Entführung haben wir eher an diese Verschlüsselung gedacht.
Das hatten wir letzte Woche als Thema zum Schluss. Und ja, das ist eindeutig keine Entführung, sondern kopiert.
Ja, genau.
Also Urheberrechtsverletzung mit und Datenschutzrechtsverletzung.
Hast du jetzt E-Tech kontaktiert in der Beziehung? Oder?
Ja, ich habe E-Tech kontaktiert, habe zum Schluss sogar mit dem Geschäftsführer E-Mail-Verkehr gehabt. Sie haben mir im Prinzip nichts geschrieben an Informationen, nichts nach außen dringen lassen. Mhm. Weil das Interessante ist ja, in Österreich ist man eigentlich verpflichtet, jeden Einbruch sozusagen zu melden.
Okay.
Und ich kann mich nicht erinnern, dass die was gemeldet haben in den letzten Jahren, weil ich gehe nicht davon aus, dass seit ich Spam bekomme, dass nur ein Monat zuvor der Einbruch geschah, sondern wenn, kann das auch wesentlich länger, zum Teil mehrere Jahre zurückliegen.
Und was bringt dich zur Vermutung, dass es unabsichtlich war?
Was unabsichtlich?
Die Weitergabe der Daten?
Weil das Spam, weil das Absenderadressen sind für Werbung, die definitiv ein seriöser Anbieter, also wenn man davon ausgeht, dass es auch Leute gibt, die seriösen Spam verschicken würde, nicht verschicken würde, wie irgendwelche Kredite. Hm. Also das jetzt derzeit hauptsächlich, dass die, oder Invoices, die schicken mir Invoices, also Rechnungen für Dinge, die nichts mit mir zu tun haben. Zum Beispiel, ich bin überhaupt kein A1-Kunde und ich bekomme A1-Rechnungen. Ich bekomme Rechnungen für Amazon. Ich habe überhaupt keinen Amazon-Account. Und daher sehe ich, aha, das kann keine beabsichtigte Datenweitergabe gewesen sein. Und also ich gehe ganz stark davon aus, dass das keine Absicht war. Und diese E-Mail-Adresse kann ich auch hundertprozentig sagen, dass ich nur dort sie angegeben habe, weil nämlich der Name explizit in der E-Mail-Adresse, die ich angegeben habe, vorkommt. Also das war, E-Tech war mit in der E-Mail-Adresse drin. Mhm. Und es kann auch kein Zufall sein, dass irgendjemand diese Adresse einfach so wild generiert hat und dann verwendet, weil dann müssten auch andere Adressen dabei vorkommen und das ist nicht der Fall. Also
jetzt statistisch gesehen. Bekommst du noch Spam-Mail von E-Tech oder hat sich das, hat das aufgehört zumindest?
Die E-Mails von E-Tech kommen auch weiterhin. Okay. Also das ist jetzt sozusagen auf dieser Adresse eine Mischung zwischen Invoices, also Rechnungen, und E-Tech selbst.
Mhm. Und wie seid ihr verblieben? Also jetzt,
Das war das letzte Mal im Januar und sie haben sich nicht mehr bei mir gemeldet. Auf die letzte E-Mail. Mhm. Also ich habe jetzt. Der Spam kommt weiterhin. Der kommt seit Ende letzten Jahres, seit Dezember ungefähr, bekomme ich Spam. Und ich gehe davon aus, dass das im letzten Jahr gewesen sein muss. Diesen Account habe ich erst seit ungefähr anderthalb Jahren bei denen.
Hm. Ich hätte was zu E-Mail, das ist mir gerade eingefallen. Ich habe diese Woche intensiver gelernt, was SPF-Records sind.
Hast du damals bei mir nicht aufgepasst?
Selbstverständlich.
Ah, okay.
Nicht. es wird langsam interessanter, dieses Thema für die allgemeine Benutzung. Also die Geschichte dahinter ist die, dass mich ein Bekannter angerufen hat. Ja, die Mails, die ich an ihn sende, an seine Gmail-Adresse, sind mittlerweile grafisch dort gekennzeichnet mit so einem Art Warndreieck, mit einem Symbol dahinter. Wenn man draufklickt, dann kommt eine Hilfeseite, die er nicht wirklich versteht, zu der er mir dann den Link geschickt hat. Und es kann sein, dass dieses E-Mail von einem nicht vertrauenswürdigen Absender weggesendet worden ist. Und also die Geschichte dahinter, Google verprobt jetzt immer wieder mal. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, wann sie es verproben und wann nicht, weil ich habe dann auch Situationen erlebt, wo sie es nicht verprobt haben. Ob ein SPF-Rekord eingetragen ist für die IP-Adresse des SMTP-Servers. Also wenn man eine Mail wegschickt, dann geht es von einem SMTP-Server über einen ersten SMTP-Server drüber mal. Das ist der, den man normalerweise im E-Mail-Client eingetragen hat oder der im Webmail halt eingetragen ist, als Server, von dem versendet werden soll. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob im DNS-Eintrag zu diesem Server auch eingetragen ist, dass von der Domäne, von der man behauptet, da jetzt Mails wegzuschicken, auch Mails versendet werden dürfen. Also auf die Art und Weise wird sozusagen verprobt, ob man da fröhlich mit falschen E-Mail-Adressen von beliebigen Servern herum sendet. Und das fängt jetzt eben Gmail an, diese Sache. Das heißt, es wird wahrscheinlich in Zukunft relevanter werden, dass man wirklich für seine Domänen, sofern man sie nicht bei einem Hoster hat, der das fix einträgt, die SPF-Records einträgt.
Ich muss dazu sagen, du betreibst auch deinen eigenen E-Mail-Server.
Genau, ganz genau.
Also den Normalbürger, der eh anderen, nicht seinen eigenen E-Mail-Server betreibt, betrifft das noch nicht.
Erst wenn den kann es betreffen, ja. Wenn der E-Mail-Betreiber sich nicht darum kümmert. Mhm. Habe ich nämlich dann in der Woche jetzt auch erlebt, dass immer jemand anders mir das dann auch gleich geschrieben hat. Ah, er hat das auch schon gesehen, dem ich dann davon erzählt hatte. Also es kann aber der einfache Versender sozusagen nichts dran ändern, außer seinen E-Mail-Provider, seinen SMTP-Server-Provider zu informieren, dass er doch den SPF-Record richtig setzen soll, damit diese Sache dann Hand und Fuß hat.
Das ist nicht nur das Einzige. Wir hatten das ja aber damals. Und wer war das nochmal, mit dem ich dann diskutiert habe? Hopp war das doch, ne? Im Hopp hatte ich doch dann...
Ja, das war bei der Weihnachtswunschfolge.
Genau, richtig. Mhm. Da habe ich ja über SPF und so weiter geredet. Und die erste Frage, die ich dann an dich habe, ist, hast du einen Reverse-DNS eingestellt?
Ja, den hatte ich vorher schon.
Okay, gut.
Also es ist Ihnen nicht um den Reverse-DNS gegangen, sondern um den SPF-DNS.
Das ist interessant. Ja. Also Hopp ist der Meinung, dass SPF nur Probleme verursachen wird, also mehr Probleme machen wird, als es lösen wird. Spam-Bekämpfung ist damit erst einmal tatsächlich möglich. Also Spammer haben fast keine SPF. So denkt man.
Wobei das ja auch eigentlich problemlos einzutragen wäre für einen Spammer.
Ja, also genau. Ich bekomme mich inzwischen tatsächlich auch schon Spam von Servern, die SPF und sogar DKIM unterstützen. Mhm. Das heißt also, alles das, was Google verlangt, machen die Server auch schon. Unter anderem diese E-Mail-Geschichte, das kommt oft von solchen E-Mail-Adressen.
Ich habe es jetzt auch schrittweise gemacht, also ich habe DKIM jetzt noch nicht, sondern nur SPF, bislang reicht das einmal. Wobei in dieser Google-Anleitung steht eben SPF oder DKIM zurzeit, werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Also SPF ist das Einfache von beiden, DKIM ist wesentlich aufwendiger und ich finde es wirklich schon, boom, das kommt ursprünglich von Yahoo.
DKIM heißt ja, dass dann die Mails im Endeffekt auch signiert werden.
Ja, also nicht signiert in unserem Sinne, sondern
nicht der Inhalt wird signiert, sondern nur das...
Das ist von diesem Server aus gesendet worden ist, ja. Und, also von dieser Domäne aus, so muss man
es... Aber ich finde, es ist eine interessante Entwicklung, dass sich der Google sozusagen jetzt langsam darum zu scheren beginnt. Also werden wir sehen, ob das auf längere Sicht doch ein bisschen was bewirkt.
Nein.
Dass man sich dann drauf verlassen kann und so, werden wir sehen.
Das Einzige, was es bewirken wird, ist, ich habe da, nachdem ich mit dem Haupt diskutiert habe, es wird tatsächlich mehr Probleme verursachen, weil viele haben irgendwelche E-Mail-Server eingetragen. Bei Hochschulen ist es zum Beispiel so, dass die zum Teil verlangen, dass man deren SMTP-Server verwendet und keinen anderen, wenn man E-Mails raussenden möchte. Das heißt also, das geht immer über die Uni-SMTP-Server, auch wenn man gerade eine Google-Mail versendet. Mhm. also nicht Gmail. Das geht alles über diesen SMTP, der ist aber per SPF und DKIM und so weiter, Quatsch, per DKIM wäre schon, aber SPF nicht berechtigt. Mhm. Zack, wird das Ding dann gesagt, oh, das kann nicht stimmen und ja, das geht nicht.
Und damit meinst du, wird diese Maßnahme sozusagen zahnlos bleiben?
Diese Maßnahme wird, zahnlos ist die sowieso, weil inzwischen die Spammer auch darauf reagieren. Das ist ja kein Anti-Spam-Mechanismus, der in irgendeiner Weise wirklich funktioniert, sondern das ist ja sozusagen nur dazu da, um erstmal wieder den Vorsprung zu haben.
Also eine weitere Runde im Katz-und-Maus-Spiel.
Richtig, genau.
Müsste ein Spammer nicht auf meinen DNS-Server oder über meinen DNS-Server Kontrolle erlangen, um den SPF-Rekord bei mir reinzukriegen?
Die möchten ja nicht deinen SMTP-Server verwenden oder sagen, sie würden deinen verwendet haben, sondern die benutzen schon ihre eigene Infrastruktur. Das ist nicht deren Problem.
Das meine ich nicht. Also ich sage, Google sagt, SPF ist nicht in Ordnung.
Ja.
Indem sie einen Reverse-Lookup auf die Domäne machen und dann dort einen SPF-Rekord suchen. Den wird der Spammer bei mir nicht erreichen können, diesen SPF-Rekord, dass ich den für ihn eintrage, für seine IP-Adresse.
Damit es ist nicht seine IP-Adresse, sondern dein Server. Also der Spammer betreibt seine eigene Infrastruktur mit allen Servern, die unterstützen SPF. Für deren Domains, die sie verwenden zum Versenden. Mhm. Das heißt also Spam-Example-Net zum Beispiel.
Du meinst, Google wird nicht checken per Reverse-DNS, wer denn der eigentliche MX ist, also der eigentliche Mail-Server ist von der Domain.
Das wird über SPF gecheckt. Einmal Reverse-DNS, um zu checken, ob die IP-Adresse und die Domain wirklich in beide Richtungen zueinander passen. Also DNS und Reverse-DNS. Und SPF, um das auch noch zu kontrollieren.
Ich habe gemeint, Reverse-DNS checkt zum Domäneneintrag in der FON-Adresse.
Nein.
Weil das wäre der nächste Schritt in der Härtung, dass man sagt, nur von diesem SMTP-Server darf gesendet werden, der Reverse Eintrag ist zu meiner Domäne, okay. Von meiner E-Mail-Absenderadresse.
Wenn man es genau nimmt, schon. Aber das ist nicht die Reverse-DNS-Adresse, sondern das ist die SPF. Also in SPF trägst du in deiner Domäne ein, welche IP-Adressen und Hosts erlaubt sind, dass man mit dieser Domain absenden
darf. Genau.
Also wenn du haslinger.net hast, dann @haslinger.net, dann schaut er per haslinger.net nach, ob ein SPF-Eintrag existiert und schaut nach, er bekommt jetzt gerade die E-Mail per Humbug.net.
Ja, genau.
Und Humbug.net hat ein Reverse-DNS, ist berechtigt, also per Reverse-DNS das zu bekommen, und haslinger.net erlaubt, dass humbug.net versenden darf.
Und das würde ich ja nicht erlauben.
Ja, das kannst du per SPF ein- und ausschalten.
Genau. Und damit kann er nichts mehr in meinem Namen versenden.
Das ist so die Idee, aber sowieso nicht.
Doch, das machen sie auch.
Zum Teil.
Also das habe ich auch in schöner Menge, dass ich sozusagen Mails an mich bekomme von mir. So als Übertrick.
Ich glaube, ich werde da auf jeden Fall eine Zeichnung zu anfertigen müssen, weil das versteht man sonst nicht.
Nördlich genug?
Hast du es schon so begeistert?
Damit sie das auch richtig kapiert. Ich will nicht, dass die Thema zuerst sind, weil sie mich so interessieren, sondern damit es schneller vorbei sind. Ja?
Also. Ich bin heute darauf angesprochen worden, beziehungsweise gefragt worden, ob denn der Dennis ein rechter Nerd wäre.
Nein. Ich bin ein rechter Nerd? Dennis, nein. Ich bin ein linker Nerd.
Es ging jetzt nicht um die politische Richtung, sondern um die.
Ich entnehme daraus, dass in deinem Privatleben über einen Biertaucher-Podcast diskutiert wird.
Ja,
da hast
du Ja, ich habe auch versucht, jemanden zu überreden, hierher zu kommen heute. Sehr der gut. Allerdings aus
Grund des Scheiterns.
Grund des Scheiterns, er hat Kinder.
Also mein Privatleben lasse ich aus dem Biertaucher raus.
Und nie. Ja, nicht meine Kommentare zu deinem Privatleben.
Ja, Kinder ruhig mitbringen, die können auch hier dann im Bier tauchen.
Kinderbiertauchen.
Wir haben genug Bier hier.
Fast gehört, Kinder mitbringen.
Ich verwende ja hier sogar einen extra Familiennamen, nicht eine eigene E-Mail-Adresse.
Was? Ich habe es nicht verstanden.
Oh, ich muss ja.
Du hast gesagt, du verwendest eigene E-Mail-Adressen, die du einreichst bei unterschiedlichen Firmen. Ich verwende hier sogar extra von mir.
Ah, okay.
Anna, das du wolltest was sagen? Ich wollte gerade sagen, ich bin es ja so gewöhnt, in München ist der Nachname Geiger so häufig, so extrem häufig, dass das völlig das ist wurscht ist.
Also.
Ich muss jetzt aufpassen, weil in Wien ist der, glaube ich, nicht so häufig.
Verwende deinen Hausnamen.
Nennt mich jetzt Hausname?
Ich habe keinen Hausnamen. Ich weiß, was ein Hausname ist, weil ich habe einmal Russisch gelernt.
Ich freue mich.
Hausname ist was Übliches in Köln früher gewesen.
Sag. Ich bin ein nerdiges Nicht-Tech-Thema.
Also es ist durchaus üblich in gewissen ländlichen Gegenden, dass Leute nicht mit ihrem Taufnamen benannt werden, sondern mit dem Hausnamen. Also da ist es sehr oft, dass Häuser Namen haben. Also das ist das Müllerhaus. Ja, oder so. Und dann ist das halt der Herr Bichler und nicht der Herr Müller.
Weil er im Bichlerhof
arbeitet. Ganz genau. Bis hin zu auch dann einen extra Vornamen noch zu haben. Warum auch immer, ja. Das kenne ich von Oberösterreichern.
Also ich wusste nicht, dass keine Internetverbindung.
Lauscht immer mit.
Das habe ich jetzt lustig, weil ich kannte das nicht aus Österreich.
Ja.
Ich kannte das gar nicht aus Österreich, sondern ich kannte das, weil ich mal Russisch gelernt habe, also aus dem Russischunterricht. Da gibt es diesen sogenannten Sippen- oder Familiennamen, den auch niemand benutzt. Und es ist so. Im Grunde sowas wie der Hausname, also das ist so ein Zugehörigkeitsname. Mhm. Aber aus Österreich kann ich es nicht.
Ja, am Land gibt es das auch bei uns.
Also Herr Bierdocher Stefan, Herr Bierdocher Dennis, genau. Herr Bierdocher Krieger.
Bierdocher Horst.
Genau,
Bierdocher Horst.
Das ist dort, das ist dort, wo das Bier gelagert wird.
Bierdocher wird, ne? Nächstes Thema, Leute.
Hm. Ich hätte einen Nachtrag zum letzten
Bitte.
Mal.
Ja.
Da habe ich ja mit dem Begriff Savant herumgeworfen. Es gibt eine österreichische Bezeichnung, eine deutschsprachige Bezeichnung dafür, Inselbegabung.
Das ist aber nicht wirklich, ich habe nachgeschaut. Das ist glaube ich, nicht dasselbe.
Das habe ich, echt, das habe ich mir nämlich im Nachhinein überlegt, ob das das ist.
Ja, das ist Inselbegabung. Okay. Hm. Und ich habe dann auch recherchiert, nachdem du gesagt hast, du glaubst, es kommt von einer Frau Savant. Es kommt aus dem Französischen und also laut Wikipedia-Artikel, zitiere ja eh nur aus Wikipedia, ich habe keine Ahnung. Nachdem ist es einfach nur eine Übersetzung aus dem Französischen.
Für Savoir oder Wissen?
Ja, genau, für Wissen in diesem Bereich dann halt.
Ja, dann habe ich einfach bloß den Namen mit dem Begriff zusammengeschmissen und das hat überhaupt nichts miteinander zu tun.
Ja. Es gibt in Frankreich eine Region Savovien, also
das ist Savoyen.
Nee, die lebt in den USA und heißt Savon mit Nachnamen, aber das ist dann anders.
Müssen wir heute noch irgendjemandem unsere Referenz erweisen?
Der Stefan schaut so kritisch wie ein Lehrer, wo man sofort denkt, ui, jetzt habe ich die Hausübung vergessen. Also ich nehme an, die Antwort lautet ja, aber ich habe keine Ahnung.
Ich hab auch keine Ahnung. Also, mir geht es wieder mal nur ums Wort. Um Referenz, für den heutigen Tag.
Referenz.
Okay. Nämlich, wie schreibt man das?
Referenz erweisen.
Ja.
In zwei getrennt.
Gut, ich rede vom ersten Wort, die Referenz. Wie schreibt man denn die?
R-E-F?
Nein. R-E-V, das ist ein die anderes
Referenz
Wort.
Referenz ist mit V.
Ja, das hat nichts damit zu tun, wenn man etwas das referenziert.
Okay.
Ja.
Wie der Referent, ne? Nein, also der.
Eben
der,
nicht.
Nein, der Priester.
Der Referent.
Der Referent.
Dann hast du aber da einen
Tippfehler. Da ist ein Tippfehler, ja.
Ich habe mich schon gewundert.
Im Title-Pad ist auch.
Schreibt man wirklich mit V?
Mit V, im Deutschen auch mit V.
Wow. Wir werden klüger durch Stefan.
Und ich wurde klüger durch eine Lektorin, die sich darüber mokiert hat, dass ihre gesamte Redaktion, also Lektorin einer Zeitung, immer eben auch mit F das Wort Referenz verwendet, wenn sie doch Referenz mit V meint.
Können wir es kurz nochmal abklären? Also die Referenz ist sozusagen der Querverweis. Oder der,
die mit F.
Die mit F.
Ja.
Und die Referenz mit V ist sozusagen die
Ehrbietung. Die Ehrbietung.
Okay, ja.
Genau.
Kurz zu wissen. Ja.
Tja.
Wieder zwei. Aber wie spricht man das jetzt im Deutschen unterschiedlich aus? Das ist ja fast so schwierig wie das große I aussprechen.
Referenz und Referenz.
Referenz.
Ist das ein allgemein deutsches Wort oder ein österreichisches?
Das
oder
ist
ein
deutsch, altes? Ja.
Referenz erweisen? Habe ich noch nie gehört.
Schon mal irgendwo gelesen, glaube ich, aber.
Es ist nicht mehr so häufig in Verwendung.
Gerade aussterbend.
Ja. Ehrerbietung erweisen, das ist einfach nichts mehr, was man noch tut.
Doch, das Wort kann ich.
Heute ist Shitstorm, haben gesagt.
Ja, wir sind nicht mehr in der, bei uns, ja, stimmt, das ist aber echt wahr. Ehre zählt heute nichts mehr.
Endlich wird Bier bestellt.
Sondern heutzutage geht es nicht um Ehre, sondern um Shitstorming.
Die Bierdorfer beim Überlegen von heute schimpfen.
Genau.
Oder wer am wenigsten Shitstorm bekommt. Aber wann erweist man noch jemandem die Ehre?
Tja. Aber da gab es einmal eine Podcast-Idee. Wir hatten die ja hochgebracht. Die fand ich ganz interessant. Waren das die Leute von Hoaxilla oder die WikiGeeks? Ich kann es nicht mehr zuernen. Aber es gab auch zeitweise, ich weiß auch nicht mehr, die Urdel, ist alles schon komplett vergraben. Und das war eine Seite, die hat eigentlich nur Ideen zu Podcast-Formaten gesammelt.
Das ist ja, nett. Die gibt es immer noch.
Die gibt es immer noch.
Und die heißt, jetzt fällt es mir nicht ein.
Ja. Podcast-Generator.
Das können wir dann Podcast-Ideen. Ach, das ist ein Tumblr. Podcast-Ideen.
Das ist ein Tumblr. Mhm. Ja. Und eine dieser Podcast-Ideen war im Auge des Shitstorms.
Auge des Shitstorms.
Und das fand ich einen netten Titel irgendwie. Und die Idee wäre eben gewesen, so jemanden herauszugreifen, der sich gerade im Auge eines solchen Shitstorms befindet.
Und über den dann zu reden, oder?
Nein, ihn selber einzuladen, okay. Ihn reden zu lassen und diskutieren zu lassen mit Leuten, die diesen...
Sicher ein sehr entspanntes Format.
Ja. Das kann man ja mal so konfrontativ angehen. Das muss ja nicht immer kuscheln.
Es geht schon.
Es kommt nur darauf an, dass es gut gemacht und moderiert ist.
Mit sehr viel Bier.
Nein, ist vielleicht nicht so eine gute Idee.
Und blauen Augen.
Podcast. Ich empfehle einen Podcast, den ich die Woche, in dem ich in dieser Woche untergegangen bin, der Bike Shed Podcast. Spezielle Entfernung. Oh, heute funktioniert nicht mehr viel hier. Spezielle Empfehlung für den Dennis, nachdem der auch Ruby und Rails gerne hat. Das ist von Derek Prier und Sean Griffin und auch Laila Winner trägt dazu bei. Das sind drei Ruby und Rails Entwickler bzw. Entwicklerin, die sich wöchentlich treffen und mittlerweile über 50 Aufnahmen gemacht haben im letzten Jahr. Also da kommt einiges an Inhalt zusammen. Schön kurz und knackig, zwischen einer halben und einer Dreiviertelstunde Podcast.
Nicht wie bei uns.
Nicht wie bei uns und auch nicht langes Herumgerede, sondern wirklich technisch ziemlich
vorbereitet.
Ja, vorbereitet oder halt wissende Leute. Der Sean Griffin ist zurzeit wahrscheinlich der einzige Mensch, der fulltime für Ruby on Rails Entwicklung bezahlt wird. Also der ist der Core-Betreuer vom Active Record zurzeit und schreibt das gerade fröhlich um.
Nötig.
Also das wirklich absolute Empfehlung, den zu hören, da versinke ich da richtig drin. Und das ist aber auch ziemlich anstrengend, den zu hören, wenn man so en bloc hört. Also nach 4-5 Episoden, da raucht dann das Hirn schon ziemlich, da kommt viel Inhalt zusammen.
Ich werde wahrscheinlich nie einen englischsprachigen Podcast überhaupt anhören, wenn überhaupt einen deutschen, aber wahrscheinlich auch eher nicht. Beim Englischen habe ich ein ganz großes Problem, dass ich nicht besonders gut höre, was gesagt worden ist, weil ich einen kleinen Hörschaden habe. Das heißt also, das ist für mich dann wirklich sehr undeutlich. Also Englisch ist sowieso im Vergleich zur deutschen Sprache eine sehr undeutliche Sprache. Einen Briten verstehe ich noch ganz gut, aber einen Amerikaner, das ist für mich völlig unverständlich.
Ich kann an dieser Stelle empfehlen von BBC, From Our Own Correspondent, da reden sie sehr britisch, sehr deutlich und sind sehr schöne Nachrichten aus aller Welt. Das ist einmal wöchentlich ein sehr hübscher Podcast.
Ja.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Hörst du verschiedene Frequenzen nicht? Oder hörst du
Ich habe einen Tinnitus irgendwo? Auf verschiedenen Frequenzen.
Ah ja, ich auch, aber offensichtlich auf anderen. Bei mir führt es nämlich dazu, dass ich zu leise rede. Und also das ist über einen Umweg, weil wir hatten es letztens davon. Ich bin ja schon wieder zu leise wahrscheinlich. Ja, natürlich bin ich zu leise.
Wir sollten das Mikrofon ja
einfach mir vor die Nase
bringen. Ja, genau, dann passen alle Lautstärken automatisch richtig.
Nein, ich möchte, man kann es ja lernen, dann lauter zu sprechen. Also ich höre mich lauter, als ihr mich hört. Und das hat auch damit zu tun, dass ihr auf bestimmten Frequenzen bedingt durch meinen Tinnitus schlechter gehört. Das ist aber
was ich nicht kapiere, ist, warum ist dir das unangenehm?
Wie bitte, was?
Du dich lauter hörst als andere.
Es ist mir jetzt...
Kann ich nicht nachvollziehen. Sagst du dann zu dir selber, schreien nicht so rum.
Es macht den Alltag manchmal schwierig, weil ich ja leiser spreche als andere und deswegen oft nicht so gehört werde. Weil wenn man zu leise spricht, dann hören einen Leute halt manchmal einfach nicht. Und das ist manchmal ein bisschen unpraktisch.
Und das wirkt auch schüchterner und damit wird man dann eher auch wieder überredet. Also
ja, dann versuchen einige Leute zu irgendwas zu bequatschen oder zu irgendwas animieren und ich denke mir, ja. Ja, ich habe mir aber tatsächlich vorgenommen, das zu lernen und ich war jetzt das wollte ich jetzt eigentlich alles gar nicht erzählen, aber ich war beim Gregor Rutner, der ja schon da war, mit dem Theaterpädagogen und den habe ich vor, da mal irgendwie zu anzuquatschen.
Auf mehr Körpersprache.
Das lernen oder? Kann auf mehr. Nein, auf mehr Stimmen.
Stimme,
okay. Auf mehr Stimme, genau. So, aber Entschuldigung, ihr wart es noch bei.
Also richtig schönes Deutsch.
Ja, deutlich. Lauter, also ich höre mich ja lauter, als ich de facto rede, was dazu führt, dass ich ja leiser rede, weil ich sonst immer denke, ich rede zu laut, was ja Blödsinn ist, da trickst mich halt mein Gehirn aus und jetzt möchte ich halt irgendwann mal lernen, quasi mein Gehirn wiederum das Austricksen, den nochmal auszutricksen.
Denkst du einfach, es ist ein Mikrofon da und du musst lauter sprechen wegen der Technik.
Ja, das muss ich, glaube ich, einfach mal üben.
Ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Also das mit dem Gehirn austricksen, das gibt es ja. Zum Beispiel, eigentlich sehen wir ja verkehrt rum. Wir sehen ja oben, unten verkehrt. Und das kann man ja austricksen mit einer Brille, die das wieder rumdreht. Und das Gehirn gewöhnt sich nach kurzer Zeit schon bereits dran. Also ein paar Tage und zack, sieht man schon alles wieder normal.
Mhm. Ja, zu Podcasts.
Gar nichts Neues beizutragen. Ich höre jetzt auch diesen Zeitsprung-Podcast, wollte ich nur anmerken. Und lerne das langsam auswendig. Ich höre mehrmals die Folgen. Und auch zum Einschlafen ist aber eine ganz schlechte Idee zum Einschlafen, wenn man dann wach bleibt.
Das ist
halt irgendwie relativ gut und dicht erzählt ist. Das ist wirklich sehr angenehm irgendwie. So, das kann man echt empfehlen. Und ansonsten arbeite ich mir noch immer, ich habe mich mal erzählt, geflutet mit einem Schwank von Empfehlungen von der Cine Couch für einen Filmpodcast. Und habe jetzt, weiß nicht, 4 oder 5 neue deutschsprachige Filmpodcasts.
Und kommst du noch zum Filmschauen vor?
Nein, es ist irgendwie total viel zu viel und ich verwechsel sie auch untereinander und so. Es steigt zwar allerdings aber jetzt auch so eine gewisse Vorliebe auf, eine vorsichtige Empfehlung. Ich habe noch nicht viele Folgen davon gehört, aber mich hat die Auswahl ihrer Filme so angesprochen, nennt sich die... Das ist gut, wenn man es erwähnt und man weiß nicht, wie es heißt. Die Wiederaufführung, glaube ich, heißt sie. Ach, ich werde das noch aufarbeiten und nochmal sagen. Aber jedenfalls, dieser Podcast beschäftigt sich mit älteren Filmen, also Filmen aus der Stummfilmzeit und auch sehr, sie haben viele Filme besprochen von der DEFA produzierten Filme, also deutsche.
Ja, also vor dem Zweiten Weltkrieg?
Nein, das ist nicht Deutscher Weltkrieg, das war später, also DDR-Zeit, aus dieser Richtung, wo aber auch interessante Produktionen heraus entstanden sind. Ich werde das noch kompakter fassen und auch noch konkrete Folgen rausholen. Wollte ich nur erwähnen aus meiner Podcast.
Mich würde das sehr interessieren mit der Podcast-Suchmaschine.
Das passt da jetzt wunderbar, weil ich habe die direkt getestet, um nach Filmpodcasts zu suchen. Also diese Podcast-Suchmaschine ist jetzt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was es ist. Ich glaube, es ist eine Podcast-Datenbank und da kannst du drin suchen. Und das hat ja Christian Bednarek aufgebaut, der die Hörsuppe gemacht hat.
Ich weiß nicht, ob ihr die Hörsuppe kennt, gehört und auch dieses Katalog, super.
Der Christian Bednarek hat die Hörsuppe gemacht, weil er wahnsinnig gern Podcasts hört und auch darüber reden wollte und er hat da immer nur Sachen empfohlen, ausschließlich die ihm getaugt haben. Du bist auch in seinen Verzeichnissen, er betreibt ja auch eine Webseite, da kommst du ja auch nur rein, wenn es ihm taugt, weil er sagt, das ist mein Privatvergnügen, da stecke ich meine Freizeit rein. Ist einfach so. Okay, und jetzt finde ich auch konsequent, ne? Und jetzt hat er aber was gemacht, jetzt hat er eben dieses Verzeichnis, diese Datenbank, was auch immer es ist, angelegt, die man durchsuchen kann. Und zwar nur mit deutschsprachigen Podcasts bis jetzt. 2000 Stück oder so.
2000 Podcasts.
Und man kann seinen Podcast da selber eintragen. Das heißt, er muss sich da nicht drum kümmern, sondern und doch was möchte jetzt, glaube ich, direkt was...
Warum muss ich jetzt noch aussprechen, sind die Biertaucher drinnen?
Ja. Das ist so im Titanpad nachgelesen. Ich zitiere mich selbst am liebsten.
Cool.
Biertaucher findet man schon. Passt, hehe, Grinsemann.
Super.
Ist aber schon eine Geschichte und ich habe das lustigerweise direkt ausprobiert. Und die gibt es seit Sonntag, seit Montag, seit ganz kurz, seit ein paar Tagen erst. Und die ist auch noch im Beta-Stadium und es wurde schon kritisiert, dass man dieses und jenes nicht irgendwie findet. Aber es ist einfach, er hat es jetzt halt einfach mal sehr öffentlich gemacht und ist da dran und finde ich super Sache.
Ja, super Idee. Wäre ja, super. Wunderbar. Generell spitze irgendwie. Und ja. Kann das auch mal empfehlen. Und es ist auch sehr witzig, was man nämlich findet unter Biertaucher. Es ist jetzt nicht nur unsere Seite und Schluss, sondern auch andere Podcast-Seiten, die uns erwähnen. Zum Beispiel findet man das Sprechgröstl von Tweezer, der uns zum Beispiel mit dem Podcast-Meetup erwähnt hat. Man findet eine alte Erwähnung von uns, wie es noch den MacPC-Nux-Podcast gegeben hat, von der Susanne Mandl. Also man ist wirklich auch interessant, was man da für...
Crosslinks sozusagen findest du über die Daten.
Genau,
der muss also so richtig indizieren.
Aber das heißt, tut der einen Volltext dann drin von jeder Episode? Oder
nicht jede Episode. Du hast wieder, also bis jetzt, also es steht ja auch auf der, es ist Beta und manche Suchergebnisse hat so nie formuliert,
irgendwie oder
so
faul oder so. Oder liest einfach die Shownotes rein wahrscheinlich. Ne?
Ich kann dir das noch nicht beantworten. Schau es dir mal an, du. Ich war nur jetzt einmal sehr erfreut über das erste Ergebnis, dass da eigentlich noch mehr rausfällt, was man so nicht sieht.
Cool. Gibt es einen Donation-Button oder kann man sich irgendwie zeigen?
Noch habe ich keinen gefunden, dafür ist es alles noch zu neu. Was er hat, es gibt diese Seite hörsuppe.de und da kann man irgendwas zukommen lassen.
Da donaten.
Genau.
Ich könnte über meine Zeitschrift quasseln.
Ja, mach das doch mal.
Sprechpause hat es gegeben. Vom International Open Magazin kann ich ganz stolz berichten, dass ich jetzt EPUB und PDF-Format anbiete für die neueren Artikel. Und ich habe das geschafft, ich bin so stolz auf mich, indem ich unter LibreOffice ein Makro habe laufen lassen. Und zwar mit dieser eingebauten LibreOffice-Programmiersprache, die sich wiederum an Visual Basic for Applications von Word anlehnt.
Star Basic.
Ist das noch ein Star Basic?
Also es hieß ursprünglich ein Star Basic. Ob es noch so heißt, weiß ich nicht.
Und zwar ging es darum, wenn du etwas als PDF hast für Internetausdrucker, nutzen dir die ganzen Hyperlinks nichts, weil du nicht draufdrucken kannst, sondern du brauchst dann so eine Art Endnote, wo der Link ausgeschrieben ist. Und ich habe eben ein Skript gefunden, das mir alle Hyperlinks verendnotet.
Schön.
Ja.
Wann gilt das, was du gerade gesagt hast?
Ab welcher...
Nein, wann nutzen dir die Links nichts?
Wenn du auf Papier
so, Artikel wenn du es nicht siehst,
ja. Dann hast du einen unterstrichenen Link, aber kommst
gar nicht. Und was hast du von dem unterstrichenen Link, wenn du nicht weißt, wie der URL wirklich
lautet? Ja.
Und den kriegst du damit unten dann als Fußnoten.
Und ich habe natürlich keine Lust gehabt, weil ich sehr gern Links setze, alle Links dann händisch zu verendnoten. Und dieses Skript geht jetzt wirklich super toll durch und tut mir auch alle übrig gebliebenen GUI-Elemente, die irgendwie anklickbar sind, großartig verlinken. Also
ich kann mir gut vorstellen, dass LibreOffice ein PDF machen kann. Wie kann es ein EPUB machen?
Ja, das ist auch interessant. Das kann es nicht von Haus aus, aber ich habe ein Plugin gefunden, das man in LibreOffice hineininstallieren kann und das macht das. Es gibt auch Pandoc, möchtest du wahrscheinlich sagen, dass das von der Kommandozeile
kommt.
Also Pandoc ist so ein Kommandozeilentool zum Hin- und Her-Konvertieren von PDF, LaTeX, alles Mögliche.
Nein, das wollte ich nicht nennen, ich wollte was anderes.
Was bitte nennen?
Nee,
aber ich habe das auch ausprobiert, das Pandoc, aber ich war dann zufriedener mit dem LibreOffice, weil ich halt der Typ bin, der dann gerne noch irgendwas herumfummelt und draufkommt, dass irgendwas noch weggehört und ich sozusagen mehr Handkontrolle habe. Außerdem habe ich das Layout ein bisschen geändert fürs EPUB, das mehr Sinn macht. Also das, Und ja, noch was kann ich erzählen. Derzeit fühle ich mich als Republisher. Also ich schreibe immer noch am Artikel über den Chaos Communication Kongress. Er ist jetzt immerhin schon mehr fertig als früher.
Jetzt sind es ja nicht mal mehr 300 Tage bis zum nächsten.
Ja, also ich schätze, er wird in den nächsten 100 Tagen wirklich fertig und publiziert. Aber ich lese immer dann so tolle Artikel, wo ich denke, boah, das muss ich republishen, speziell wenn die Lizenz stimmt. Also wenn ich entdecke, das ist unter Creative Commons Lizenz. Mhm. Und ich habe halt andere ästhetische Ansprüche oder ich finde halt, meine Aufgabe ist, wenn ich schon die Story 1:1 übernehme, mache ich halt die Links besser oder mache zumindest das Titelbild besser. Und das ist jetzt sozusagen mein neues Hobby, irgendeinen Artikel nehmen, ihn republishen und ein hübscheres Titelbild kreieren, weil die meisten Titelbilder habe ich, also dieses Header-Image, was oben über dem Artikel drüber hängt und sozusagen Lust auf den Artikel machen soll. Und dieses Header-Image ist meiner Meinung nach speziell bei vielen freilizenzierten Sachen oft sehr lieblos gemacht. Das ist entweder gar nicht vorhanden oder irgendein absolut nichtssagendes Stock-Image und meistens halt eins auch mit einer freien Lizenz, also kein besonders typisches. Und da habe ich mich jetzt halt gespielt auf der Seite Pixabay.
Es klingt so, als würde das eine mit dem anderen zusammenhängen.
Ja, hängen zusammen, weil wenn du nach hübschen Stock-Image suchst, also zum Beispiel zum Thema Alter oder zum Thema Internet oder zum Thema irgendeinem Thema und du möchtest dazu ein aussagekräftiges Bild, dann findest du generell schon Bilder, aber die meisten von Bildagenturen, die nicht frei sind. Und wenn du wirklich jetzt dann halt das Ernst meinst mit der freien Lizenzierung,
dann musst du ein hässliches nehmen.
Frei wirst, findest meistens nichts Gutes.
Okay, ja. Das ist einfach eine andere Problematik.
Das ist einfach die Problematik. Ja. Und mir fällt halt auf, dass ich oft Artikel finde, wo das Image nicht viel hergibt. Jetzt habe ich halt angefangen auf der Seite Pixabay, die sich darauf spezialisiert hat, Public Domain Pictures zu machen. Dass ich dort einfach mehrere Bilder zusammenmische und dann so eine Collage mache daraus und sozusagen dadurch ein hübscheres Header-Image produziere.
Okay.
Und ja, in diesem Sinne, falls irgendwer bei den Hörern das gerne macht, also ich würde mich sehr freuen, wenn ich Hilfe kriege, weil es einfach Leute gibt, die hübschere Header-Image bauen. Das, so viel dazu.
Ich habe gerade ein bisschen schmunzeln müssen, weil die Woche ist über Twitter ein Rant gelaufen, wo Leute kritisiert haben, Stock-Images zum Thema Maker und so. Ja. Und hast du die auch mitgekriegt?
Nein,
das war recht witzig. Gibt es einige so Fotos, die alle relativ ähnlich aufgemacht sind, wo Leute dann was löten, an Boards herumlöten, scheinbar.
Ja. Ja.
Wobei die haben alle ihre Hände auf den Lötspitzen drauf.
Ah.
Was wer schon einmal gelötet hat, weiß, dass das nicht so die ursuper gute Idee ist. Manche haben dann auch Schutzbrillen, also beim Schweißen sehe ich Schutzbrillen absolut ein, beim Löten, also das Lötzinn, wenn das einmal so spritzt, dass es bis Richtung Augen geht, macht man beim Löten auch was falsch. Ja, das wäre natürlich noch eine Chance, aber diese Stockfotos sind teilweise echt der Hammer, wenn man sich die genauer anschaut, das ist teilweise fast dann lustig.
Wir brauchen, glaube ich, eine kurze Pause.
Ja, sollen wir eine kleine Pause einlegen?
Mach mal eine Pause. Was ist das Störgeräusch?
Mystery.
Nachtrag zum Thema Pixabay, wenn man dort nach irgendwas sucht, die erste Zeile von Bildern sind unfreie Bilder. Obwohl Pixabay nur freie Bilder anbietet, haben sie so eine Art eingebaute Werbung von Shutterstock oder so von unserer Bildagentur. Und da steht auch ganz klein drauf, das ist non-free und bezahlte Anzeige, aber man muss halt unterscheiden. Also die ganz, ganz tollen Bilder sind eben nicht frei. Man muss runterscrollen, dass sie da die freien.
Du hast vom CCC vom Kongress geredet. Ich kann vom CCC vom Verein was sagen.
Ja, weil du hast ja einen ganz tollen Tweet gemacht über die Vereinsgründung.
Wir haben einen gegründet. Also jetzt gibt es einen CCC Wien. Ich bin Mitgründungsmitglied.
Wow. Ich wäre ja fast hingegangen, aber an dem Abend hatte ich einen anderen Termin.
Mhm. Wie kann man dich dabei moralisch und organisatorisch unterstützen bei diesem tollen Verein?
Mich nicht besonders. Den Verein kannst du unterstützen, indem du beitrittst. Es gibt eine Webseite, die leitet aber zurzeit noch auf eine MetaLab-Seite um. Mhm. Also da wird es noch was Besseres dann dazu geben. Es wird auch dann noch Presseaussendungen so geben, aber das ist alles noch im Werden, es heißt ja Chaos Computer Club, also momentan.
Weißt du schon, was der Spaß kostet?
Ja, das weiß man, was der Spaß kostet. Der volle Mitgliedsbeitrag sind im Jahr 90 Euro. Es gibt einen reduzierten Mitgliedsbeitrag für Schüler, Studenten, Pensionisten. Es gibt einen reduzierten Mitgliedsbeitrag für CCC Deutschland Mitglieder. Das ist minus 20 Euro von den 90, also 70 und ebenso 70, wenn man im MetaLab Mitglied ist.
Und was bekomme ich für die Mitgliedschaft?
Du kannst dabei sein.
Ja, beim Verein.
Beim Verein.
Oder habe ich damit automatisch ein Ticket für einen Kongress?
Nein, das hast du nicht. Aber du kannst dann im Namen des Vereins einen Kongress organisieren.
Einen Subkongress sozusagen.
Einen Horst-Kongress.
Chaos-Horst-Kongress.
Wenn du da in der Lage bist, sowas auf die Beine zu stellen, traue ich mich das fast wetten.
Ich habe schon Ideen für den Bierdacher Stammtisch.
Jeden Dienstag in der Zypresse.
Chaos Communication in der Zypresse.
Ja.
Es wird monatliche Treffen geben,
ja.
Das ist fix.
Weiß man schon, MetaLab?
Wird im MetaLab sein, ja. Dazu gibt es auch noch keinen fixen Termin. Wer sich genau informieren will, trägt sich ein auf der Mailingliste CCC beim MetaLab. Die ist dort zu finden auf der Webseite. Also da wird es wird's auch einfach eigene Infrastruktur geben, gibt es noch nicht. Das läuft alles noch über die MetaLab-Infrastruktur. Und das erste Mal, dass sich Leute treffen werden und was gemeinsam arbeiten werden, ist im Rahmen einer MetaLab-Veranstaltung. Da findet nämlich jetzt der 12. Hackathon statt. 12 ist ein anderes Wort für 13. Mhm. Also der 13. Hackathon.
Ist das nicht 12?
Ja, 12.
Achso, ich habe 12 verstanden.
Ich habe gesagt der 12. weil es
okay,
ja.
12.
12. Da wird man die, jetzt sage ich gleich wieder Digital Agenda, wobei ich will sagen, Digital, habe ich das letzte Mal Digital Roadmap oder Digital Agenda gesagt, ich habe es nämlich verwechselt.
Den Fahrplan.
Genau, also dieses Dokument, das da jetzt erarbeitet worden ist, im Auftrag des Ministeriums wird da gemeinsam kommentiert und wahrscheinlich auch eine Pressemitteilung dazu herausgegeben dann. Also wer daran mitwirken will, kommt zum Hackathon ins MetaLab.
Kannst du ganz generell was über die Vereinsziele sagen?
Es ist eine relativ lange, ausführliche Beschreibung. Es lehnt sich ziemlich an den Vereinszielen des deutschen CCC. Am gescheitesten ist, man schaut sich die generell vor jeder Mitgliedschaft in einem Verein, man schaut sich die Grundlagen und die Vereinsordnung an und ob man damit kann und dann entscheidet man, ob man
für gut gegen DAO.
Für
gut gegen böse.
Für gut gegen böse, absolut. Okay.
Nicht, dass man zum Schluss dem CCC Wien, den CCC Wien vertritt, also nicht dem Chaos Computer Club, dem christlichen Computer Club. Das wäre ja fatal.
Den kenne ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich hoffe mal nicht. Aber man sollte daher mal lieber nachlesen.
Mir ist aufgefallen bei der ganzen Geschichte, weil ich bin ja auf Twitter schon nur noch zur Republika so aktiv, aber wie du das getwittert hast, habe ich noch so E-Mail-Notification, dass wenn was gefafft wird, wo ich erwähnt werde, bekomme ich eine E-Mail.
Und das habe ich auch dieser, explizit so gemacht, damit du das kriegst.
Auf einmal, dann, zack, 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 eine nach der anderen und alle bekannten Namen irgendwie, die das gefafft haben und so. Und ich habe gedacht, aha, okay, sehr gut. Macht doch einigen Wind, also sehr cool.
Ist das
eigentlich, werde ich mir auch durchlesen und in Erwägung ziehen.
Ist das eigentlich eine echte Erfahrung des deutschen CCC?
Ja, das war es auch bisher schon. Allerdings war es sozusagen eine scheintote Erfa und jetzt soll es halt wieder eine lebendige Erfa sein.
Weil sich niemand darum gekümmert hat, oder?
Weil es de facto eingeschlafen ist. Es war mehr oder minder so das Übereinkommen, es gibt jetzt eh das MetaLab, das reicht, dafür braucht man den CCC. Ja, eigentlich hieß er damals auch anders, der Wiener Erfa hieß auch anders. Ist jetzt umbenannt worden in CCC Wien. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß. Und damit hat man das für nicht mehr notwendig erachtet. Also das gab es vor dem MetaLab. Das war sozusagen wenn man so will, die Vorläuferorganisation so ein bisschen. Das stimmt auch nicht ganz, aber so ungefähr. Es gibt eine Obfrau. Welcher Erfer hat schon eine Obfrau? Schon wieder?
Das MetaLab wird doch auch von einer Frau.
Tatsächlich, das weiß ich nicht.
Meinst du, so viele Frauen? Das geht ja auch.
So viele Frauen?
Ja,
das ist am Weltfrauentag.
Und das am Weltfrauentag. Durchaus, sie heißt Claudia. Oder, und auf Twitter ist sie unter Jinxproof.
Okay. Ja, super. Und wie war die Gründungsversammlung? Waren alle lustig, angeheitert?
Angeheitert war niemand, es waren alle nüchtern. Das war eine seriöse Veranstaltung. Über 30 Gründungsmitglieder, also das hat ganz gut funktioniert.
Das ist viel, ja.
Viele so bekannte Gesichter aus dieser Szene, in die ich langsam auch so ein bisschen hineinschnuppere, immer mehr und immer mehr Leute kennenlerne. Also einige Leute, die man auch vom Podcast Stammtisch gekannt hat oder vom MetaLab gekannt hat. Einige bekannte Aktivisten.
Stefan von MetaLab.
Wie, absolut, absolut. Na, ich glaube es nicht wirklich, aber... Es hat zumindest cool Spaß Sache, gemacht und ich bin gespannt, wie sich so die ganze Sache weiterentwickelt. Ja.
Also das heißt, dass eine echte Erfa ist, ist man automatisch auch Mitglied des Deutschen?
Nein, ist es nicht, man nicht.
Ah, okay, weil meines Wissens ist es in Deutschland so.
Wenn man ist es hier nicht. Okay. Es war auch die Frage zum Beispiel, ob der österreichische Verein Mitglied beim deutschen Verein werden kann. Auch das ist nicht möglich, weil nur, wie sagt man, natürliche Personen können Mitglied beim deutschen CCC werden. Daher ist das prinzipiell nicht möglich. Und man hat eben dann eben auch nicht versucht, irgendwelche Konstrukte noch zu basteln, sondern gesagt, man gibt einfach die Ermäßigung für diejenigen, die beim Deutschen dabei sind und handelt die Sache so und versucht so zu ermutigen, halt auch beim Deutschen beizutreten. Ja, so ist das. Und wird eine ganze Menge Themen in nächster Zeit geben, sicher auch so ein bisschen in Richtung Netzpolitik, in Richtung Smart Meter, da wird sich einiges tun in den nächsten Jahren. Dann eben
diese einen offiziellen Hashtag?
Nein, gibt es nicht. Es gibt einen Twitter-Account, der ist, glaube ich, auch CCCW. Den habe ich auch vertwittert, also den findet man da auch so in diesem Umfeld rund um uns. Ja, genau. Der ist noch sehr schüchtern, also der hat noch bisher Hallo gesagt, der Account.
Naja, fast aber wie schon Edward Snowden.
Genau.
So, vorhin mit EPUB und so weiter habe ich etwas. Ja. Selber noch nicht ausprobiert, aber weil ich mir gedacht habe, LaTeX ist wunderbar. Ich würde gerne EPUBs für mein Mobiltelefon erstellen, weil ich was lesen sollte für jemanden und auf dem Mobiltelefon PDF lesen. Das ist überhaupt nichts. EPUB geht wunderbar, habe ich gehört, habe ich noch nie probiert, aber das heißt es immer wieder. Und habe mir gedacht, naja, wie mache ich aus einem LaTeX-Dokument ein EPUB? Ich bin auf die Lösung gekommen, benutze keinen LaTeX. Das ist die Standardantwort.
Aber du hast ja das LaTeX wahrscheinlich schon aus was anderem erstellt oder hast du wirklich ein natives LaTeX?
In diesem Fall ist es natives LaTeX und es ist wirklich fürchterlich, das neu zu schreiben, weil das ist so viel Eigenheiten. Aber ich habe mich dann ein bisschen rund geschaut, was gibt es denn als Alternative und was machen andere, um das Problem zu lösen. Ich bin nämlich wirklich an einer Lösung interessiert und würde dann konsequent dieses Format sozusagen verwenden, statt LaTeX, wenn es was gibt. PostScript direkt verwenden ist auch keine Lösung. PostScript ist ja eine Programmiersprache, so wie LaTeX auch. Aber PostScript nach PDF geht noch, aber nach EPUB ist das dasselbe, wie hätte man LaTeX genommen nach PDF und dann nach EPUB. Also auch keine Option. Und was ich dann gefunden ist ASCII-Doc. Und ASCII-Doc erinnert mich sehr stark an Markdown. Und Markdown mag ich sowieso recht gerne. Weil bestimmte Dinge darin nicht gehen. Markdown kann ziemlich viel, aber ASCII-Doc kann mehr. Und sie haben schon krasse Unterschiede, wie zum Beispiel bei Markdown kannst du durch Einrücken die Listentiefe bestimmen. Das heißt also, wenn du Stern und dann ein Wort hinschreibst und dann Tab, Stern und ein Wort, dann ist das eine Unterliste. Das heißt, das eine ist 1 Punkt, das andere ist 1 Punkt, 1 Punkt sozusagen. Also in diesem Fall nicht Stern, sondern was anderes. Und bei ASCII-Doc nützt es nichts, das einzurücken. Wenn man einrückt, dann ignoriert er das komplett. Stattdessen muss man dann 2 Sterne verwenden. Also das sind jetzt die groben...
2 Sterne ist der Unterpunkt und 3 wäre dann der Unter...
Richtig, genau. Einer Liste. Okay. Und das ist sozusagen grob einer der wichtigsten Unterschiede überhaupt. Auch gibt es andere
Notationen.
Was mir allerdings gefiel ist, ein Link funktioniert wirklich 1:1 wie in Markdown. Überschriften wie in Markdown, das gefällt mir ganz gut. Ich habe noch nichts damit umgesetzt, aber damit lassen sich EPUBs erzeugen, weil das voll flexibel ist. Und wieso bin ich darauf gekommen? Die ersten...
Die EPUBs kannst du nicht mit dem ASCII-Doc. ASCII-Doc ist ja Format. Die EPUBs erzeugst du irgendwie anders.
Mit ASCII-Doc erzeugt man EPUBs.
Mit ASCII-Doc aber nicht ein Format, sondern ein...
Es ist eine Markup-Language. So wie Markdown.
Ja, du kannst auch nicht mit HTML EPUBs erzeugen. Ein EPUB musst du mit irgendwas erzeugen, mit irgendeinem Konverter.
Ja, natürlich. Also mit einem Compiler.
Ja, okay. Und,
ja,
aber der, natürlich. Du meinst, von ASCII-Doc kann ich mit einem Compiler problemlos EPUBs erzeugen. Alles klar. Ja.
Also man kommt dorthin. Mit, von LaTeX aus eben nicht wirklich praktikabel.
Ja,
ja. Ja, und wie ich drauf gekommen bin, ist, dass ein Verlag, ein Münchner Verlag, auch inzwischen auf ASCII-Doc gestiegen ist, die vorher LaTeX verwendet haben. Die haben LaTeX geliebt, haben damit die ganzen Bücher geschrieben und der Verlag wechselt jetzt komplett zu ASCII-Doc, weil es halt für sie praktikabler ist. Ja. Spannend. Das wollte ich nur mal nennen, was EPUB anbelangt, und ich werde wahrscheinlich jetzt auch schon wieder zum vierten Mal meine Homepage umstellen, bevor sie überhaupt gelauncht wird, von Markdown auf ASCII-Doc, um es direkt mal auszuprobieren. Der Originalcompiler ist in Python geschrieben, aber es gibt inzwischen schon einen, der in Ruby geschrieben ist, der heißt ASCII-Doctor, und wo da die Unterschiede sind, weiß ich noch nicht. Also ich werde beide mal ausprobieren. Und dann berichten.
Yeah.
Ich habe noch Webseiten ankriegseln müssen.
Ja, das interessiert mich.
Und zwar geht es um Annotations. Und ich bin durch Zufall drüber gestoßen, eine Seite, die heißt hypothese.is, also eine isländische Seite, wenn ich das richtig kapiert habe. Und die Grundidee, also sie haben ein sehr tolles Intro-Video, ist, dass im ersten Mozilla war schon eingebaut ein kollaboratives Annotation-Feature, dass du deine Anmerkungen direkt mit dem Browser auf eine Webseite hinkriegseln kannst, so wie wenn man an einem Buch aus Papier ins Eselsohr oder am Rand was dazu notiert. Also dieses Feature sozusagen ins Web übertragen. Und dieses Annotation-Feature ist dann bei Mozilla mangels Interesse oder mangels Manpower eingeschlafen. Und sie haben jetzt eine Open-Source-Lösung, die man auch auf GitHub forken kann etc. Gut. Und soweit ich es kapiert habe, betreiben sie einen Server. Und dieses ganze Annotation-Feature ist eine Mischung aus Bookmark-Sharing und Facebook, und also Social-Net und eben Kommentare zu einzelnen Teilen einer Webseite. Du installierst dein Browser-Plugin und dann kannst du zu jeder beliebigen Webseite, zu jedem beliebigen Video, zu jedem beliebigen Text, kannst du also klicken, hast du dein eigenes Tool und kannst dann streichen und dann eben zu einem bestimmten Satz deinen Senf dazugeben, und andere können auf diesen Senf antworten oder können das abonnieren, oder du kannst sagen, ob das public oder privat ist oder nur für gewisse Gruppen.
Und wie siehst du diese anderen? Kannst du dir aus einem Verzeichnis raussuchen, oder wie siehst du die anderen
Personen? Naja, wenn ich es richtig kapiert habe, es kann nicht sein, dass ich da ein bisschen Blödsinn rede, weil ich es noch nicht ganz durchschaut habe, du könntest dir so einen Hypothesis-Server selber aufsetzen und dann bestimmen, wer dort mitmachen darf.
Ah, dann hast
oder genau, dass okay, derzeit weltweit, ja, glaube ich, nur den einen gibt von der Firma, die das gemacht hat, siehst du dort halt alle, die ihre Sachen public geschaltet haben.
Okay, ja.
Du kannst natürlich auch gewisse Feeds abonnieren.
Also du siehst dann sozusagen, wenn du eine Website ansurfst, die Personen, die da schon was annotiert haben, aufgelistet.
Ja. Also du musst natürlich erst auf so ein Klicki klicken, dass auf der Seite so ein dynamischer Layer-Bar aufgeht und dann ist plötzlich alles angestrichen und du kannst dann da sehen, wie da auf die einzelnen Teile der Webseite diskutiert wurde und kommentiert wurde. Und sie beschreiben das Ganze so als ganz tolles Tool für kollaborativ Arbeiten für speziell sozialwissenschaftliche Studentengruppen, also die halt gemeinsam einen Text erarbeiten müssen und dann halt sehen, und wo man sozusagen in das Hirn des Lernenden reinschauen kann, weil der Schüler da brav bei jedem Satz unterstreicht und zeigt, ah, jetzt hat er das kapiert und ah, jetzt wundert er sich, was das bedeutet und so. Und ja, ich habe es halt interessant gefunden, weil es mehrere Dinge, die verschiedene soziale Netzwerke oder derzeitige existierende Plattformen mehr oder weniger schlecht machen, wie gemeinsam Bookmarks verwalten, gemeinsam kommentieren, darauf antworten, also Freunde verwalten und
Social Reading generell. Und
dieses Diskussions-Plugin, was du oft hast bei Seiten, ne? Dass das halt alles drinnen ist. Nachteil, ich habe noch nicht entdeckt, dass das per App funktioniert. Also es geht, aber vielleicht kommt dir auch noch die App dazu, dass du das dann auch mobil machen könntest. Es ist derzeit halt aufgebaut, dass du etwas auf einem großen Bildschirm, auf einem großen PC liest, was, glaube ich, tendenziell im Abnehmen ist, weil der viel jetzt mobil
gelesen wird. Andererseits hast du dann komplexe Annotationen, wird man dann am mobilen Device
haben. Das ist ein Spannungsfeld halt. Und ich habe schon gesehen, also anscheinend kann der HTML auch, also in den Kommentarfeldern waren schon so Bildchen drinnen und so. Also ich warte, bis
da kann man noch Bildchen reingeben.
Porno-Videos dann aufblinken und so.
Ja. Und Scripting, Cross-Site-Scripting und solche Sachen, ja.
Aber immerhin eine interessante Idee, und ja, mal schauen, speziell für den Education-Bereich. Hypothesis, also hypothese.is.
Und der Geist, der stets verneint in mir, sagt, wenn die das Service einstellen, sind alle Notizen weg.
Ja, aber ich meine, du kannst es ja forken, du kannst da...
Ja, aber das müsste ich heute machen, nicht? Und meine eigene Infrastruktur aufmachen. Das ist halt dann immer das Problem, wenn sowas nicht kollaborativ ist, also jetzt im Sinne von verteilt ist.
Naja, ich weiß nicht, ob es da jetzt wie bei Diaspora so verteiltes miteinander kommuniziert
ist. Das wäre cool, wenn es das gäbe.
Meine Vermutung, aber ich weiß jetzt echt nicht, wovon ich rede, ist, dass die derzeit noch so unbekannt sind, dass sie halt nur einen wirklich verwendeten Server
haben. Und du wirst wahrscheinlich das Browser-Plugin installiert haben müssen, sonst kommst du gar nicht auf die Idee, dass diese Seite annotiert ist.
Das ist auch ihr größtes Problem, glaube ich. Also es gibt keine Möglichkeit, das ohne das Browser-Plugin zu sehen, wobei ich vermute, dass das eh gehen müsste. Also du kannst den Feed wahrscheinlich eh auch ohne den Browser-Plugin anschauen, jetzt einfach auf die Feed, auf den Kommentar-Feed sozusagen.
Die Frage ist, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass die Seite jetzt annotiert ist?
Ja, indem du Artikel liest, die sagen, was für ein tolles Tool das ist.
Ja. Oder also wenn
genau, du kommst nur auf die Idee, dass sie kommentiert ist, nur wenn du das Plugin hast.
Genau.
Oder wenn du den Stream anschaust.
Was ich mir noch vorstellen könnte, dass dass die, so wie Discuss, dass bestimmtes, wenn man das auf der Seite haben möchte, einbindet per JavaScript sozusagen. Das wäre noch eine andere Möglichkeit, dann wäre es also, immer in der Seite drin.
Dass du das auch für Nicht-Plugin-Leute das zugänglich machst.
Dann hat man, das eine ist halt aus der Sicht des Benutzers, der Benutzer sagt, ich will es haben, und in dem Seite sagt, ich will es von der Seite her haben.
Ja. Für jeden. Oder Site-Betreiber.
Ich meine, man muss dazu sagen, Facebook geht ja den komplett konträren Weg. Facebook sagt ja, wir sind das Web, die anderen Seiten braucht es ja nicht. Und denen ist es auch von ihrem Wirtschaftsmodell her am liebsten, dass der Content überhaupt in Facebook generiert wird oder wenn er verlinkt wird, dass er dann möglichst in Facebook hineingezogen wird. Also dass du dort schon deine Fotos ablädst und die dann dort diskutiert werden. Also das ist halt der andere Weg. Und hier spielt sich sozusagen die Diskussion doch eher auf der Webseite ab.
Interessant ist dann, Facebook zu
kommentieren. Facebook zu, ja, das müsste auch lustig sein.
Ja,
also ich weiß noch nicht. Nett ist auch, dass du unabhängig vom Seitenbetreiber bist. Also kannst du das in deine Regierungsseite der Republik Österreich zu kommentieren.
Ja, das ohne, stimmt.
Dass die das irgendwas dagegen tun kann. Ne? Aber... Ja. Also einfach mal ausprobieren.
Ich würde gerade sagen, ich kann es mir gerade nicht ganz vorstellen.
Hypothese.is.
Du kannst es so vorstellen. Kennst du diese Whiteboards?
Also ich kann mir schon vorstellen, wie es jetzt funktionieren soll. Ja, aber ich wüsste für mich keine Anwendung.
Aber das ist funktioniert,
wie ich vorzustellen. Ob es funktioniert, kann ich mir nicht so ganz vorstellen.
Das und Nerd ist das ja schon cool, dass es funktioniert.
Ist ja, aber auch das,
Internet.
Naja, das
war, weiß, was da irgendwie mal rauskommt.
Also im Prinzip ist das ja nichts anderes als ein Whiteboard und man hat einen Beamer und wirft es an die Wand und dann geht man mit dem gelben und roten Stift dran und streicht.
Weißt du, woran es bei mir gerade scheitert? Ich bin kein visueller Lerntyp. Ich lerne nicht durch, indem ich mir irgendwas bunt anmale zum Beispiel. Sondern ich höre mir es lieber an oder ich erarbeite mir das und das ist es wahrscheinlich was, wo man denkt, was würde ich jetzt damit anstellen wollen?
Da habe ich jetzt was anderes. Geht das über Hören?
Ja, gerne, wenn es
der Firefox ist, unterstützt jetzt nämlich neuerdings auch die Text-to-Speech Engine. Also Firefox kann jetzt vorlesen.
Oh, echt?
Wenn ich das richtig gelesen habe, unterstützt es jetzt die API. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Ob die jetzt eine Text-to-Speech-Engine drin haben oder eine externe benötigen, weiß ich nicht. Aber zumindest haben sie jetzt die API implementiert.
Ich glaube mal ausprobieren.
Erst die Sache ist, gelesen.
Die beim Hören, das dauert meistens länger als lesen. Deswegen lese ich dann doch, aber manchmal wäre es mir schon ganz lieb, wenn ich mir irgendwas vorlesen könnte, lassen könnte oder so.
Ja.
Und vor allem kann ich mir es einfach besser merken, wenn ich es höre, als wenn ich lese.
Ah, so.
Nämlich. Aber das war jetzt nur, deswegen war ich jetzt, glaube ich, ein bisschen irritiert, weil ich einfach keinen Anwendungsfall für so ein grafisches.
Ja, ich finde es auch interessant, aber wüsste ich auch nicht. Ja.
Also, aber ich schaue es mal an.
Ich bin eher ein praktischer Mensch. Ich muss es praktisch ausprobieren. Was natürlich dann bei bestimmten Themen etwas schwer geht, wie Termit oder irgendwelchen anderen ähnlichen Themen. Atomkraft und so.
Einmal.
Ja.
Was?
Ich bin eher ein praktischer Mensch. Ich muss es ausprobieren.
Ja.
Und bei Atomkraft ist etwas schwer.
Ja. Soll ich mal das Thema komplett wechseln?
Ja.
Eine kleine Ankündigung, ich finde das so nett. Wobei, das ist wieder, ich finde es halt nett. Es gibt eine
Frau Linda Regbauer oder Regbär, die hat einen Twitter-Account, die ist Statistikerin und die bietet Statistiken an, so freiberuflich. Die verkauft einfach Statistiken, man kann die bestellen. Ich will irgendwelche Statistiken. Und die hat einen Twitter-Account und da vertwittert sie irgendwie, wenn sie irgendwelche seltsamen, lustigen, abgefahrenen, wie auch immer, Statistiken findet.
Redest du jetzt nur von Statistiken oder meinst du Statistiken und Grafiken dazu?
Also und in dem Fall auch, also naja, die macht Statistiken, die macht die Werte die aus, also so, das ist irgendwie alles langweilig, aber wenn sie irgendwas im Netz findet, dann twittert sie die manchmal sehr schöne Grafiken, manchmal einfach lustige Themen und ich habe jetzt beispielhaft einfach nur irgendwas, ich habe mir versehentlich eben das Internet ausgedruckt, ich wollte nur eine Grafik. Zum Beispiel gibt es jemand, der hat eine Statistik erstellt, der hat über die Google-Suche, oder also das war ein Team, die haben über die Google-Suche den Satz how much does und dann Sternchen, also Platzhalter irgendwas kostet. Also einfach wie viel kostet irgendwas. Und das haben sie dann weltweit irgendwie ausgetestet und das fand ich total super, weil zum Beispiel hier Russland ist die häufigste Frage, how much does it cost to fly a MiG? Also mit Militärflugzeug. Ja. Österreich ist, soll ich jetzt sagen, also es gibt verschiedene Kategorien. Österreich ist in der Kategorie Recreation, also Entspannung, wobei das meistgesuchte ist Prostitute. Deutschland ist Automobil die Kategorie und meistgesucht BMW und Italien ist auch Automobil, das meistgesuchte allerdings Ferrari. Es ist einfach, das ist ganz lustig. Es gibt dann Länder, wo die Kosten von der Heirat am meisten nachgefragt werden. So. Also das ist jetzt eine von vielen, die gräbt alles Mögliche an Statistiken aus und ich folge da seit kurzem erst, aber mit Freude.
Sagst du den Namen von mir
nochmal? Ja, aber das ist eben ein englischsprachiger Name, Linda Regbauer, also Regbauer. Linda und dann in einem Wort R-E-G-B-E-R.
Okay. Auf Twitter folgst du ihr?
Auf Twitter, auf Twitter. Ja, ansonsten, die macht halt für irgendwelche Firmenstatistiken, ansonsten habe ich jetzt mit ihr nichts zu tun, aber netter Twitter-Account.
Was steht da?
An dieser Stelle ein Hinweis auf Wien in leibernden Grafiken. Kennst du das? Auf Facebook wird das gepostet.
So. Automata.
Wien in leibernden Grafiken.
Okay.
So ein bisschen wie Tagespresse. Das dürfte es in mehreren Ländern geben. Ja, einfach so seriös aussehende Statistiken, Diagramme geben so Allgemeinplätze oder ein bisschen was Lustiges wieder.
Okay.
So Kuchendiagramme, was die Wiener über Ausländer was die Wiener über die U6 denken. So.
Dennis hat gerade, das klingt jetzt so, als würdest du den Horst auslachen. Du hast gerade irgendwas Nettes auf dieser Karte gefunden.
How much cost what the fuck?
Na, ja, nein, nicht what the fuck, sondern künstliche Befruchtung ist das. Und das fragen die Australier am meisten noch. Glaube ich,
what the fuck. Künstliche Befruchtung.
Naja, oder ich erzähle jetzt einen Schmarrn. Vielleicht heißt es auch anders.
Ich was täte Fefe?
Das müsste Englisch sein.
Ich weiß es nicht. Die Australier weiß ich auf jeden Fall, habe, weil das fand ich auch total lustig. Sie suchen am meisten nach Kosten künstlicher Befruchtung. Tja. Und wie, aber WTF? Ich weiß nicht. Müsste ich nochmal rausfinden.
Ein Buch habe ich noch hier. Schaut es alles ein bisschen abgespannt. Okay. Also ich habe ein Buch zum Rezensieren, endlich wieder mal eins ausgelesen, nämlich von meinen Lieblingsökonomen von den Freakonomics. Und das Buch heißt When to Rob a Bank.
Mhm. Where, dachte ich.
When.
Ah, when.
Und das ist jetzt ein ganz besonderes Buch, und zwar ist es eigentlich Auszüge aus ihrem Blog. Und sie betreiben einen Blog, also zum Teil haben sie eine Artikelserie in der New York Times und zum Teil haben sie auch einen Blog.
Das ist nicht doch ein Podcast?
Und Podcast sind sie auch, genau. Und mir war bisher eher nur so bewusst, dass sie ein Podcast sind, den ich auch übrigens sehr gerne lese, weil die haben so viele Fans, dass die komplette Transkripte machen vom Podcast. Du kannst den Podcast dann wirklich lesen, was ich sehr angenehm finde, wenn man so kurz vorm Einschlummern ist und eigentlich nur noch lesen mag. Und sie machen aber auch, sie schreiben da übers Bloggen und das sind zwei Ökonomen, die halt mit ihrem ersten Buch, mit dem Freakonomics-Buch, sich an gesellschaftliche Randthemen herangewagt haben und die halt unter einer ökonomischen Perspektive beleuchtet haben, was immer ganz witzige oder absurde Ergebnisse liefert. Mhm. Und ja, und das ist sozusagen das Best-of-Blog, also verschiedene.
Also war das schon vieles bekannt von dem,
was du? Nein, überhaupt nicht. Also zum Teil auch, weil es auch zum Teil auch schon wieder Jahre alt ist, dass ich es vergessen habe, mhm, und weil ich den Blog nie so richtig verfolgt habe. Ich nehme an, weil er zum Teil halt auf Bezahlseiten oder auf Zeitungsseiten war, wo ich das nicht so ganz mitgekriegt habe. Mhm. Und ja, mir hat das sehr gefallen, das zu lesen. Es ist jetzt aber keine kohärente Story, sondern es sind halt manche Blogposts, die mich als Nicht-Amerikaner jetzt einfach nicht sehr interessieren, weil es irgendwas über Baseball-Statistiken geht, wo man wahrscheinlich US-Bürger sein muss, um das richtig zu schätzen. Und andere, die meiner Meinung nach sehr, sehr witzig sind. Mhm. Dieses, was der Titel abspielt, Venture Robber Bank, da wird einfach untersucht, wann statistisch die Banküberfälle in Amerika und was sozusagen, welcher Wochentag die höchste Beute liefert. Das ist ein typisches Freakonomics-Thema, was die halt interessiert und was das dann auch diskutieren. Und immer wieder gibt es so Leserkommentare und sie haben auch, also über ihre Leserzuschriften und so und ein bisschen auch über die Entstehung vom Blog und wie sie untereinander funktionieren. Also ein sehr interessantes Thema ist, wo es mit anderen Ökonomen streiten, wo es also andere Ökonomen so eine Aufgabe geben, ob man eher am Bettler oder am Hotdog-Verkäufer 10 Dollar geben soll und was die dann antworten. Also ja, wenn man das ein bisschen interessant findet, kann ich sehr empfehlen. Und lustig ist, dass sie sich am Anfang vom Buch ein bisschen drüber lustig machen, dass sie jetzt etwas als Ökonomen etwas verkaufen, was es ja schon gratis gibt im Netz, weil der Blog ist ja schon frei einsehbar. Und das entsetzt sie irgendwie selber, also das geht ja überhaupt nicht laut Marktwirtschaftslehre. Und ich muss aber sagen, als Leser finde ich, das war durchaus gut ausgegebenes Geld jetzt für das Buch, also ich habe es als Papier, weil das einfach, weil ich den nicht religiös verfolgt habe, vieles wieder vergessen habe, vieles gar nicht mitgekriegt habe, was sie geschrieben haben, und weil das auch sozusagen ein bisschen eine Vorauswahl ist, eine Best-of.
Ja, ich glaube auch, dass solche Sachen funktionieren. Das ist,
ja,
ist einfach nur eine Frage des Bekanntheitsgrades, ja,
ja,
und die Freakonomics,
ja,
da stolper sogar ich, wo ich mich für das Thema nicht so interessiere.
Ja, stolperst du schon über die Freakonomics.
Also
meine Hirnwäsche wirkt.
Ist nur von dir, aber ja. Also ich glaube, dann versuchen...
Und sonst kann ich auch alle Freakonomics-Bücher umgeschaut empfehlen. Also wenn man nur das entfernteste Interesse hat an gesellschaftlichen Fragestellungen.
Das heißt also, die Frage wird nicht wirklich beantwortet.
Nein, doch. Also es gibt zumindest für die USA, haben es ausgewertet, wann der erfolgreichste Wochentag ist, um Banken zu überfallen.
Ja, das ist praktisch.
Und sie haben auch ganz andere Sachen. Also zum Beispiel haben sie diskutiert, was wäre da ökonomisch... der wirksamste Terroranschlag als Terrorist. Und dann haben sie natürlich jede Menge Hassmail gekriegt von erbosten Amerikanern und haben es halt versucht zu argumentieren, dass das alles keine Geheimnisse sind, weil das da und dass es sozusagen ein Dienst an der für die Sicherheit des Landes ist, wenn sie sich darüber Gedanken machen, wie ein Terrorist denken würde, damit halt die Gegenmaßnahmen wieder, also auch ein bisschen so gesellschaftspolitisch und so. Ja. Man muss halt ein bisschen freakige Fragestellungen mögen oder
mit ökonomischen.
Ich mache mir derzeit Gedanken, wie kann man am besten irgendwo einbrechen oder irgendeine Straftat begehen, also örtlich gesehen, und straffrei davon kommen. Das ist sozusagen das Ziel.
Das perfekte Verbrechen. Das
richtig, genau.
Einem gewissen,
es ist legitim, sich da Gedanken drüber zu machen.
Ich nehme an, du möchtest deinen Mietpreis senken.
Kann ich empfehlen zu diesem Thema, glaube ich, The Rope, ein Hitchcock-Film, wo zwei Studenten eine Cocktailwarte geben und da so eine Person beseitigen. Und ihr Professor ist gleich, ich glaube, der wird von James Stewart gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ist auch auf dieser Party anwesend. Mhm. Ja, und spielt sich natürlich der Kriminalfall. Also das perfekte Verbrechen ist immer wieder so eine Frage, die auftaucht.
Und was ich aber gut finde, ist, wenn man sich Gedanken drüber macht, nicht das Tun ist das Wichtige, sondern das Gedanken drüber machen und darüber dann auch reden anschließend, damit sich das Wissen verbreitet, damit man sich vorbereiten kann. Weil, das
ist selber Argument, ne?
Ja, genau, richtig. Wir schützen uns ja auch gegen
Kannst Cyber- Kannst du nur etwas gegen etwas schützen, was du vorher drüber nachgedacht hast?
Ja, genau. Also, um sich schützen zu können, muss man wie ein Verbrecher denken können. Und das ist
irgendwie nach einem Rollenspiel oder so.
Ja,
könnte man gut damit umsetzen.
Ja, deswegen, wenn man sich in einen Verbrecher hineinversetzt, dann kann man sagen, dass die heutigen Schlösser, die an der Tür sind, alle als gebrochen gelten. Und keiner schützt sich davor, weil jeder nur für sich denkt, ja, ich habe das Schloss, deswegen bin ich sicher. Und keiner denkt an den Verbrecher, der eindringen möchte. Der sagt sich, ja, du hast ein Schloss, ja und? Ich komme trotzdem rein.
Also ich würde zum Beispiel sagen, ein Schloss an meiner Wohnungstür, das ist mir so ein Statement, so nach dem Motto, das macht man nicht, diese Tür aufzubrechen.
Oder bitte tu es nicht. Es
ja,
ist so,
mach's, genau. Ja genau, bitte tu es nicht. Das ist ja
wie beim Fahrrad, es gibt woanders ein einfacheres zu knocken.
Ja genau. Also ja, im Endeffekt muss man wirklich sagen, ein Schloss an der Tür ist nur die Aussage, das ist lass nicht mich offen. Bitte in Ruhe, komm bitte nicht rein.
Bitte nicht stören.
Oder wenn du reinkommst, vorher klingel und ich mach dir auf. So, das, mehr ist das nicht. Also ein Schloss ist nur eine Aussage, keine Sicherheit.
Ja, das ist die Frage auch, wie man sich einer kompletten Sicherheit dann irgendwie sich selbst aussetzen, wenn man so eine Hochsicherheitszelle ja. dann hat mit Waffen.
Darum habe ich auch jetzt Turnschuhe an, wenn ich dann nachher mit dem Horst wieder heimgehe und der Tiger kommt auf der Straße, ich muss nur schneller sein als der Horst.
Sehr logisch, ja.
Der Tiger.
Der Tiger.
Tiger.
Miau.
Genau.
Ja, dann hat Thorsten
ich einen Husten, Versuch. Vielleicht mag er mich nicht. Ich muss sie mal an, vielleicht fällt mir genau. Gut, ich habe ein Spiel gespielt.
Ja.
Versessen aufs Vergessen heißt es nicht. Es heißt Remember Me, ist schon letztes Jahr her. Und das es ist auch,
jetzt seit Monaten
durch um zu enttäuschen, ja, es ist wahnsinnig, wie lange ich das durchsehe. Und das Tragische daran ist, das kann ich vorweg sagen, es ist gar nicht mal so gut.
Es ist nicht so gut.
Was? Ich habe die ganze Zeit
auf der Rezension gewartet. Nein, ich weiß auch nicht. Ich bin auf diesen Titel irgendwie
hängen geblieben. Ist das ein Rollenspiel oder ein Computerspiel?
Du, es war beim Humble Bundle dabei. Ich glaube beim Namco Humble Bundle oder so. Auf jeden Fall das ein Computerspiel. Ja. Das war im selben Paket dabei, wo auch dieses... wir hatten dieses am Mars geheißen, wo man sich durchgraben muss. Das hast du gekannt, Red Faction.
Ja, ja.
Genau, Red Faction und was war noch dabei? Lost Planet, darüber habe ich auch mal erzählt. Ja. Und das ist ein Spiel, da habe ich ja mal die erste... Ne, Finger weg vom Mikro.
Ich denke, eine neue Hausmeditation.
Oh ja, stimmt, da hast du recht.
Aber die Dialoge sind... Und im Tausch mit Stefan so. Den Platz.
Nein, ich muss nachher raus. So. Was für ein Typ von Spiel ist das? Das ist ein Adventure oder...
Du, es ist ein Brawler. Es ist ein Brawler... Ein Brawler. Das muss ich erklären, gell?
Das muss ich erklären. Also ich glaube, das
ist ein Spiel. Ich erkläre es einmal in zwei Kategorien, okay? Ich erkläre es für dich. Double Dragon.
Ja, also ein Side-Scroller-Prügelspiel.
Ja, aber nur zum Teil, ja. Also okay. Es ist eine Mischung aus mehreren Elementen. Mhm. Ja. Vielleicht beginne ich einfach einmal so mit der Handlung und erkläre euch einmal, worum es da überhaupt geht. Du bist eine junge Frau, die bewusstlos irgendwie zur Besinnung kommt, in einer Anstalt, die Ärzte sind nicht wirklich freundlich zu dir und du kannst dich an nichts erinnern. Eigentlich so ein klassisches Setting. Ja. Und während du irgendwie Anweisungen folgst, das ist schon so das spielbare Intro, da siehst du schon so ein bisschen, wie im Film die Titles präsentiert, bekommst du so die Idee, dass du so deiner eigenen Verschrottung entgegengehst. Ja.
Ist das in der Ego-Perspektive? Wie
ein Nein, es ist ein es ist kein Side-Scroller. Du gehst Third Person als Frau, du siehst dich von hinten und gehst so durch die Welt durch. Ja. Und während du eben deiner eigenen Verschrottung entgegengehst, bekommst du irgendwie einen Funkspruch von einem ominösen Rebellenführer, der sagt, mach das und das, entkomme doch, weil das wird dir nicht gut gehen, wenn du dort bleibst. Ja. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, bevor überhaupt diese ganze Handlung beginnt, siehst du so Werbespots vorgeführt, also wo ein bisschen nicht die Welt erklärt wird, aber das sind so Werbespots, dass es anscheinend in dieser Gesellschaft eine Technologie gibt, die dir deine Erinnerungen immer präsent hält auf digitale Weise. Das drückt sich dadurch aus, dass jeder hat so einen holographische Disk irgendwie am Rücken irgendwie kreiseln und man sieht so im Apple-Stil mit so, ja, und jetzt kann
kann ich mich so wunderbar an jeden schönsten Moment erinnern und kann mit meinen Liebsten teilen. Ja? Und du entkommst dann, also du befolgst irgendwie die Anweisungen von diesem Rebellen und entkommst und landest dann in einer sehr cyberpunkigen Version von Paris. Und da sind auch die Stärken des Spiels, also diese sind keine großen Levelabschnitte, immer relativ klein, aber diese Levels schauen einfach wunderschön designt aus, was die große Stärke des Spiels. Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen, es ist, aber ich kann es dir nicht beschreiben, aber wie gesagt, die erste halbe Stunde hat wirklich begeistert. Brawler in Sachen Double Dragon, also Prügelspiel ist halt so, du läufst in diesem 3D, dieser 3D-Frau durch die Welt und es kommen dann immer wieder Gegner auf dich zu und es geht aber nicht so, dass du jetzt irgendwelche Waffen oder Stichwaffen zückst, sondern du tust dich halt wirklich mit Faust und Fußkampf so richtig mit Kicks durch und irgendwann zerpuffen die. Ja.
Und wirst du irgendwie besser oder lernst
du
besser?
Ja, du kannst mehr Energie, du kannst bessere Dritte. Okay. Es ist sogar ganz recht witzig so gemacht, dass du diese Drittkombos kannst du selber in einem eigenen Trainingsmenü zusammenstellen. Ah, okay. Das heißt, du hast konfigurierbare Kombos, was ganz süß ist. Ja? Und wie gesagt, wir haben die erste Hälfte gespielt, ich wollte drüber podcasten, eigentlich dann relativ begeistert und dann ist es irgendwie runtergetaucht, weil es kommt, also du kommst dann in einem Lokal, da kennst du anscheinend jemanden, du kannst dich aber nichts erinnern. Ja? Und dann triffst du jemanden, eine alte Freundin von dir, die sehr sauer auf dich ist. Ja? Und dann kommt eine Mechanik, das ist eine ganz andere Spielmechanik zum Tragen, die aber, fand ich, sehr interessant und sehr bedenklich macht, die auch dieses digitale Erinnern halt so hinterfragt. Du kannst dich nämlich dann einloggen in die Diskscheibe deiner Freundin, das machst du dann auch, und sie erinnert sich gerade, wie irgendwie von dieser Corporation, die diese Technologie zur Verfügung stellt, da gibt es einen Doktor und ihr Mann ist krank und wird von diesem Doktor behandelt und gerettet. Ja? Und dieses Level besteht darin, dass du diese Erinnerung siehst als Film vor dir. Ja? Und du kannst in dieser Erinnerung vor- und zurück spulen und kannst an gewissen Stellen Sachen verändern. Und du hast halt das Ziel, in diesem Fall die Freundin jetzt auf die Seite der Rebellen zu bringen und kannst ihr Gedächtnis sozusagen remixen. Genau. Okay. Und das ist halt insofern halt interessant und sehr gemein natürlich, dass du dann zum Beispiel sagen kannst, gewisse Gegenstände, dass der Doktor halt irgendwie statt der lebensrettenden Spritze nimmt er auf einmal irgendwie das Messer in die Hand. Ja? Und manche Sachen führen dann halt zu Inkonsistenzen, das beendet das Spiel, aber andere Sachen bringen das halt in deinem Ziel. Und das war halt so eine besondere Mechanik. Genau. Und ich fand diese Grundvoraussetzung ja nicht schlecht.
Das wollte ich gerade sagen, das klingt ja irgendwie immer nur spannend.
Total flott und wir waren eigentlich total auch dabei, aber wie bei den anderen, zumindest beim Lost Planet oder so, ab der Hälfte verliert sich die Story, wird irgendwie gedreht, weg von diesem gesellschaftlichen Ding, eher zu einer persönlichen Familiengeschichte von ihr und bekommt einfach einen, es gibt ja, ich mag ja auch schrottig oder so, aber es gibt einen, es ist kein guter Dreh, den sie da gefunden haben.
Irgendwie dürft ausgegangen und wir wollen fertig werden.
Ja, genau. Oder ist der Autor irgendwie dann weggegangen vom Projekt oder so?
Weil er vom Marketingdirektor.
Es wird dann auch so generisch, weißt du, weil dann kommt sie dann in einem Endlevel, ist sie dann in einem Gefängnislevel und dann gibt es diese typischen Endbosse und so. Und dabei hätte diese ganze Geschichte halt so viel hergegeben und die Levels waren so schön designt am Anfang, dass man sich wirklich fast nicht dran satt schauen hat können. Also es war wirklich wunderschöne Ansätze. Leider hat es mir dann im Endeffekt nicht so gut gefallen. Macht nichts.
Und aber ist es trotzdem jetzt wert, Geld auszugeben für sozusagen die erste Hälfte, die dir gefallen hat?
Wenn es da beim Humble Bundle dabei ist, würde ich sagen, ist es kein Argument gegen das Humble Bundle. Aber ansonsten würde ich das, kann man sich sicherlich die interessanten Teile mal so anschauen, irgendwie auf YouTube oder so. Aber fand ich ja, wie gesagt,
also nur laut.
So enttäuschend. Ja, genau, richtig. Erste Hälfte hui, zweite nicht so.
Hätten sie mal lieber zwei Teile draus gemacht und den zweiten Teil nie rausgebracht. Dann wäre der erste Teil wirklich
Hammer.
Ja, Hammer, und hätten nochmal einen doppelten Preis verlangen können und jeder hätte es gekauft. Aber wenn die zweite Hälfte schlecht ist, dann kauft es wirklich niemand, selbst nur nicht mehr für den halben Preis.
Ja, schade.
Das Ende muss wirklich, darf nicht enttäuschen. Ja.
Soll ich noch was erzählen?
Ja,
wenn du schon gerade dabei bist.
Wenn ich schon dabei bin, halt haue ich die Themen ein bisschen weg.
Du hast ja ein bisschen,
Kino. Muss ein bisschen auf.
Ja, stimmt, ich war ja auch im Kino, das hat ja auch
stimmt.
noch.
Ja. Ich kann ja was über Spotlight erzählen. Das ist
ja aktuell
jetzt einmal. Hat bei den Oscars gewonnen und ziemlich abgeräumt. Mehrere Oscars gewonnen, glaube ich.
Spotlight. Ein, so, ich. Ein oder zwei?
Ja, mehr als einer, glaube ich, auf jeden Fall. Okay, dünnes Eis. Ich ziehe diese Aussage zurück. Worüber geht Spotlight? Spotlight basiert auf einer wahren Geschichte, die sich 2002 zugetragen hat. Spotlight ist die investigative Abteilung einer Bostoner Zeitung, ein Boston Globe, glaube ich, heißt sie. Und man begleitet diesem Film eben dieses Spotlight-Team, wie sie einem großen Kirchenskandal auf der Spur sind. Es geht darum, um das ernste Thema von Kindesmissbrauch durch Priester. Und wie diese Priester, wenn eben Klagen aufkommen, wenn das bekannter wird, sich mit System, mit diesen Parteien verglichen wird, beziehungsweise dann auch in Folge mit System diese Priester von höheren Instanzen aus an andere Stellen versetzt werden, unter dem Vorwand Krankheit oder anderen Worten. Und das Team besteht aus, ich weiß nicht, ob sie ganz zusammenbekomme, es spielt auf jeden Fall, der Hauptchef spielt der Michael Keaton, da habe ich mich gefreut, Michael Keaton mag ich ja seit Birdman, freue ich mich jetzt immer, wenn er in Filmen auftaucht und ich freue mich, dass er jetzt auch in diesem Oscar-Film mitgespielt hat. Und wen man noch kennen kann, auf jeden Fall von diesem Team, ist eine junge Journalistin, die hat nämlich die Polizistin in der zweiten Staffel von True Detective gespielt. Und den Mark Ruffalo heißt er. Ich nenne ihn immer, ich muss immer aufpassen, in meinem Hirn nenne ich ihn immer Mark Ruffalo, aber das ist nicht ganz korrekt. Das ist der Hulk-Darsteller. Und woher kann man ihn noch kennen? Ja genau, der hatte auch seinen Erfolg mit der Keira Knightley. Da hat er nämlich gespielt Can a Song Save Your Life. Da hat er auch so einen relativ großen Filmerfolg gehabt. Also den Mark Ruffalo kennt man auch. Der spielt so den jungen, engagierten Journalisten. Ja. Und was kann ich dem Film so vorweg zu sagen? Er hat mir jetzt nicht irgendwie... Ich finde, es ist ein themenbezogener Oscar. Also ich glaube, das Thema ist so ernst und sie haben es, muss man ihnen auch zugutehalten, über große Teile weg sehr trocken und das ist in diesem Fall aber sehr ein gutes Adjektiv erzählt, die Geschichte. Also man bekommt wirklich diesen Fall gut aufgerollt mit. An keiner Stelle wird irgendwie unnötig zu viel Action reingeworfen, sondern du hast eigentlich immer einen Überblick, wie dieses komplexe Netzwerk aufgedeckt wird und wer die Handelnden und die beteiligten Personen sind. Ja. Das, was mir halt ist, wo ich das Problem bekomme, dass es für mich zwar insofern für das Thema ein guter Film ist, aber es macht nicht den Film automatisch gut. Es war für mich halt irgendwie filmisch, hat das nicht so viel hergegeben. Obwohl sehr viele gute Schauspieler drinnen waren, konnten sie das nicht ausspielen, weil alle irgendwie in dieser Nacherzählung irgendwie gefangen waren. Also so ist es mir zumindest vorgekommen. Ich muss auch sagen, es hat auch einige Leute gegeben, die den Saal verlassen haben. Ich habe es mir im Cine Center angeschaut. Und
wie, die Leute haben den Saal verlassen während der Vorstellung?
Ja, es gab also nicht viele, also das muss ich jetzt auch sagen, aber es waren so zwei, drei,
vier. Du meinst, Leute. Das hat mit dem Film zu tun gehabt, das war jetzt kein Zufall, dass der schlecht war oder Lulu oder...
So, das, ja, also bei zwei könnte ich dir auf jeden Fall sagen, dass es wegen dem Film war, ja. Bei zwei anderen, ich habe sie jetzt nicht alle nachher interviewt. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, ich war ja auch in einer Gruppe mit und da ist der Film auch nicht so... ist gemischt aufgenommen worden, weil das Thema eben gut ist, aber wenn man eben sich nicht einlassen kann auf die relativ langsame Erzählweise und dann kann dieser Film einfach auch wirklich weist der Längen auf. Ja.
Also es war nicht, dass der zu grauslich war, sondern einfach zu langweilig für die Leute.
Du, grauslich in dem Sinne ist natürlich die Thematik auf jeden Fall, aber das wird jetzt nicht in Bildern oder so umgesetzt. Insofern ist dieser Film ja auch, und das ist ja wieder eine Qualität vom Film, die ich anführen kann, dass er da nicht reißerisch damit umgeht. Die Trockenheit, und da habe ich mir da gedacht, ach, die Amerikaner, in den letzten 20 Minuten können sie das nicht lassen. Ja. Bekommt natürlich der junge Journalist dann noch einmal den emotionalen Ausbruch und sagt, die ganze Stadt hat weggeschaut, das geht um die Kinder und das hätten wir sein können und so. Und da habe ich mir gedacht, okay, ja, das ist so ein Standard-Erzählweise, das haben sie jetzt so eingebaut, hätte der Film nicht notwendig gehabt, weil er bis dahin eigentlich einen sehr guten Ton verfolgt hat. Ist halt so. Aber ja, ein interessanter Film, selber eine Meinung bilden auf jeden Fall und kann ich keine astreine Empfehlung aussprechen, weil das ist wirklich dann Geschmackssache. Ja. Ich habe aber auch einen, also wer auf dem anderen Spektrum, also ganz leichtfüßig daherkommt, obwohl es auch zwischendurch ernst ist, und der mich aber so hin und weg, also eigentlich weggehaut hat, war der Artist, der hat 2012 Oscars gewonnen, ist ein moderner Film, ein Stummfilm, in Schwarz-Weiß gedreht, über die Ende der Stummfilmzeit. Da geht es um einen Schauspieler, einen damaligen großen Star der Schauspielzeit. Der Film spielt so, glaube ich, 1927 bis 1932. Mhm. Ist, glaube ich, ist das französisch? Also der Hauptdarsteller ist der Jean Dujardin und die weibliche Hauptdarstellerin ist die Bérénice Bichot. Und das ist ein Film, da habe ich mir damals schon gedacht, ja, interessant, aber ich bin mir nicht sicher, soll ich mir den anschauen, der ist sicher vielleicht ein bisschen zu arty oder zu aufgesetzt. Und mit Oscars ist bei mir auch manchmal in so einer Kombination dann eher abschreckend. Und wir haben uns den halt irgendwie in Amazon Prime aufgedreht und angeschaut und hatten, weiß ich nicht, wie lange die Spielzeit ist, aber wieso haben wir es da irgendwo, weiß ich nicht, 100 Minuten dauert er und das ist 100 Minuten pures Vergnügen zuzuschauen. Anschauen, ja. Also das geht eben um diesen George Valentine, hat irgendwie, ist groß im Geschäft, wird bejubelt von allen und der Tonfilm setzt ein und er glaubt am Anfang nicht daran, dass das irgendwie ein Erfolg wird und die Studiobosse sagen aber ziemlich schnell, du gehörst zur Stummfilmzeit, die Leute wollen dich nicht mehr sehen, wir brauchen junge Gesichter und zeitgleich wird auch die erzählte eine Geschichte einer jungen Schauspielerin, die eigentlich kein Star ist, aber dann mit dem Tonfilm aufsteigt und diese zwei Existenzen, die verweben sich dann auch miteinander und was ich schön fand bei dem Film, er hat sich jetzt nicht darauf, erstens die Schauspieler, dass die sind ja mit der Stummfilmzeit nicht groß geworden, aber spielen das einfach sehr natürlich, es wirkt nicht aufgesetzt, es hat wirklich einen schönen Schwung und sie haben nicht auf so Sachen zurückgegriffen, wie dass sie irgendwie so einen Kriselfilter darüber gesetzt haben oder machen irgendwie das.
Keine künstlichen Filmrisse.
Ja, also das hätte mich schon sehr gestört. Diese
Zwischendarfallen gibt es?
Ja, das gibt es natürlich, Und
trippeln die auch so ein bisschen schneller?
Nein, also das mit dem Tempo haben sie auch nicht, das haben sie nicht reingebracht, aber die Gesichtsausdrucke und die Filme, in der er mitspielt, beispielsweise, die man sieht, wunderbar, der Studioboss besetzt mit John Goodman auch wunderbarst, also kann man echt wirklich nur, und sie lassen sich auch einiges einfallen, weil zwischendurch zum Beispiel hat er einen Traum, wo er träumt, wie es wäre, wenn der Tonfilm eingeführt wäre. Und dieses Spiel mit dem Medium und wie sie es umgesetzt haben, ja, also mir hat es einfach nur so gemütlich. Es ist ein gute Laune-Film für mich. Ja. Anschauen.
Klingt
absolute Empfehlung, ja. Noch was?
Noch ein Film?
Nein. Ich kann euch entlasten, ich habe noch vorher gespielt. Aber ich könnte auch mal was einwerfen.
Ich habe auch noch zwei Filme.
Ja.
Ja, zum einen, also der Film von Michael Moore, den hatten wir letzte Woche schon. Also lieber was Aktuelles, Mad Max.
Ja.
Fury Road. Hat ja 6 Oscars bekommen. und typischerweise nicht für die beste Story, nicht für den besten Hauptdarsteller oder sowas, sondern alles technische Themen, also so Randthemen. Und dafür aber 6 Stück. Da konnte er einfach nur abräumen. Mhm. Also Mad Max.
Vollkommen zu Recht.
Ja, definitiv. Also was die Technik anbelangt. Ich habe ja das Making-of mir auch dazu angeschaut. Ah, das war bei mir bei der Blu-ray auch mit dabei. Mhm. Und ich muss sagen, bei bestimmten Szenen, die ich im Film gesehen habe, habe ich das nicht schon mal hier im Podcast gesagt? Habe ich schon mal über das Making-of geredet? Weiß ich gar nicht mehr. Wurscht. Jedenfalls bei bestimmten Szenen, wo ich mir gedacht habe, ja, das haben sie sicherlich computeranimiert oder sowas. die Sachen sind wirklich auseinandergeflogen, die sind wirklich da aufeinander geprallt. Mhm. Und dieser Wagen ist wirklich da drin umgekippt und verkeilt. Also es ist wirklich grandios und die Schauspieler wurden auch nicht in einem grünen Raum zu den Stunts gezwungen. Nein, sie durften auf freier Wildbahn sozusagen wirklich an den Stangen hängen und dann ja, über Wippen und solchen Sachen und dieser Flammenwerfer, diese Flammenwerfergitarre war auch zu sehen.
Und es macht einfach Spaß. Ja. Man merkt es auch. Ich meine, es ist nicht, manchmal ist man auch so ein bisschen beeinflusst, weil es schon im Vorfeld, aber es ist einfach. Ich habe es zweimal ja im Kino gesehen. Ja. Und zweiten Mal habe ich noch extra drauf geachtet und so. Und es kommt auch wirklich, sie haben ja auch teilweise diese Zwischenbosse, die sie da haben. Das ist mhm. aus den, wie in den 80er-Action-Movies, dass sie da irgendwelche Wrestler mhm. da irgendwie hingestellt haben oder so, so wirkt es halt. Ja. Und das macht er. Das ist gut.
Ich hätte finde
nicht gedacht, dass der George Miller das
noch... Oh ja, das, ich hätte auch nicht damit gerechnet. Also es hieß, ein neuer Mad Max-Film. Die alten waren gut, aber ein neuer Schauspiel, das kann nichts werden. Und dann sowas. Das ist mal wirklich eine positive Überraschung von einem, von einer Fortsetzung oder Remake oder sonst was. Oder Sequel, was so alles. Prequel gibt es ja auch noch, die werden ja auch meistens dann schlechter. Selten werden sie besser, besonders nach so langer Zeit. Mhm. Und um direkt zu warnen, ich weiß jetzt gar nicht, Memento, hat den schon jemand gesehen?
Jo, ja.
Memento? Nicht? Boah, das ist ja unglaublich. Memento gesehen? Oh mein Gott. Unbedingt anschauen. Der Film. Das
ist ein Aronofsky-Film, oder?
Wie bitte?
Wer hat den gedreht?
Darren
Aronofsky.
Nee, der Name? Memento ist von Christopher Nolan.
Ah ja, Christopher Nolan. Patsch, super, ja. Ja.
Also direkt vorweg, das kann man erzählen. Es gibt im Prinzip zwei Erzählstränge, die miteinander zusammenhängen. Und die eine ist chronologisch vorwärts und die andere chronologisch rückwärts erzählt. Das heißt,
man. Der war hier im Podcast, der Film.
Ja, das kann gut möglich sein.
Ja, den habe ich auf der Donauinsel gehört.
Also, es wird wirklich rückwärts erzählt. Man sieht das Ende zuerst und dann den Anfang. Genau. Und das ist schon sehr interessant. Und von dem Film wollen sie ein Remake machen. Haben diesen noch alle?
Diesmal von vorwärts nach rückwärts. Also.
Das kann nicht funktionieren. Das, der Film hat einmal funktioniert, wenn es zweiten Mal, der kann nicht mehr. Ja. Also das an sich schon. Unbedingt anschauen, Memento und keine Ausreden. Das, der muss angeschaut werden. Ja, okay. Wirklich ein filmisches Meisterwerk.
Dann mache ich das, dann schaue ich mir den noch an. Ich bin ja, ich gucke ja immer Filme. Mhm. Ich kriege es zurzeit nicht auf die Reihe, ins Kino zu gehen. Ich gucke jetzt gerade nur Online-Filme, aber ich schaue, ja. Was ich noch sagen wollte zu Mad Max, was ich ja so super cool fand, war diese Kostümbildnerin, wie sie den Oscar gekriegt hat. Dann habt ihr die Szene gesehen? Die ist relativ übergewichtig, hat irgendwie schulterlange Haare, die sie überhaupt nicht gestylt hat, also ja, frisch gewaschen, offen einfach. Und dann hatte sie als einzige von diesen ganzen Weibsen irgendwie kein Abendkleid an, sondern irgendwie so eine weite Hose und eine Lederjacke mit Strass drauf und ist da irgendwie auf diese Bühne zumarschiert mit einem unfassbaren Strahlen im Gesicht, so ey, geil, irgendwie so und da so mit Gestik und Mimik und die Leute, die da saßen, die Typen, also vor allem die Männer, nicht nur die Männer, sondern die Frauen, die saßen einfach mit offenem Mund, die haben dann immer applaudiert, weil so, was ist denn, also das ist super, wenn ihr das irgendwo findet im Internet.
Ich muss das sicher zu finden, das ist ein cooles
Ding. Ich kann mir leider ums Verrecken deren Namen nicht merken, aber die ist echt cool, die Frau. Cool. Richtig cool.
Erinnert mich an die Stuntfrau, die bei Xena, glaube ich, dann später bei Tarantino. Tarantino hat ja Death Proof sie in der zweiten Hälfte als die Hauptdarstellerin gewählt. Mhm. Diese Stuntman-Frau, die ist ja wirklich Stunt-Frau.
Ah, okay, ja.
Und hat er deswegen ausgewählt, weil er schon bei Kill Bill war sie die Stuntfrau von Uma Thurman. Mhm. Und die kommt mir auch so ein bisschen rüber. Aber ich habe die noch nie außerhalb des Filmgenres gesehen. Mhm. Aber das ist
ja, Mad Max.
Auch eine Australierin fällt mir gerade ein. Ja, dann habe ich noch einen anderen Film angeschaut, Deadpool.
Ja, da bin ich ja da gespannt darauf. Das ist ein bisschen andere Superhelden.
Ja, also ich werde nicht spoilern, keine Angst. Der Film ist, ich weiß es nicht, Also, man muss andere Superheldenfilme vorher anschauen, damit man den Film versteht. Okay. Es gibt so viele Anspielungen darauf, dass es jetzt gerade nur ein Film ist, ohne zu spoilern. Mhm. Das kommt von Anfang an vor. Am Anfang schon allein der Vorspann. Der Vorspann hat mich wirklich im Nachhinein umgehauen. Weil, okay, vielleicht, nein, das mache ich später. Der Effekt lasse ich jetzt mal weg. Jedenfalls, man sieht so eine Durchfahrt durch das Auto rückwärts. Es ist ein Standbild sozusagen, also die Welt ist stehen geblieben. Mhm. Und man bewegt sich mit, die Kamera bewegt sich halt rückwärts durch das Auto durch. Mhm. Man sieht also, wo man herkam und nicht, wo man hingeht.
Ja.
Und dann gibt es so kleine Schriftzüge, da gemacht von Arschgeigen und so weiter. Okay. Also statt den Namen zu nennen, Arschgeigen und sonst was, nur Beleidigungen.
Ja, da merkt man schon, okay, das ist ja...
Denn Film nimmt sich nicht ernst. Mhm. Und unsere Hauptperson nimmt sich selber auch nicht wirklich ernst und spricht auch durch die vierte Wand.
Ah, okay.
Also schon von ziemlich Anfang an spricht er durch die vierte Wand. Das Interessante ist, er hat die Maske auf, spricht zu einem. Man sieht nicht sofort, dass er mit einem spricht. Und das ist schon ein netter Effekt, weil wenn er wenn das erste Mal zu einem spricht und er hat die Maske nicht auf, dann hätte man sofort gesehen, er spricht gerade zu mir und das wäre wirklich... Aber dadurch, dass er gleichzeitig die Maske auf hat, man seine Augen nicht sieht... wirkt das sehr seltsam. Zuerst mal denkt man sich, spricht er jetzt gerade mit mir? Nee. Doch, er muss mit mir gerade sprechen. Man weiß ja nicht, ob er einen gerade anschaut, sozusagen. Ja. Also sehr netter Effekt. Cool. Was die Story anbelangt, bin ich mir ein bisschen uneins.
Okay.
Es gibt eine Szene ohne, also das wird ein ganz leichter Spoiler, ist aber wirklich nicht so wild. Sie stehen auf der Autobahn und er verteidigt sich sozusagen in seinem, in dem, was er macht. Mhm. Also er ist der Bad Guy. Er ist im Prinzip der Böse, obwohl er für die Guten was tun möchte. Aber nicht im Sinne der Guten und diskutiert halt mit zwei anderen Superhelden darüber, dass ja, das, was er gerade tut, ist zwar nicht richtig, aber er will es tun. Und eigentlich ist das doch auch im Sinne der Guten, wenn er das tut. Und diese Diskussion, das erstreckt sich über mehrere ja, Teile, das wirkt so langsam, meine Güte, wieso erzählst du uns das jetzt? Wir haben es jetzt wirklich verstanden und es muss jetzt nicht so lang sein. Und da finde ich, das ist eine der größten Längen des Filmes.
Okay.
Ansonsten, ja, die Story, dass er halt Krebs hat am Anfang des Films, es gibt auch hier zwei Stränge, die gleichzeitig also parallel erzählt werden. Der eine ist halt der aktuelle Zeitstrang und der andere, den erzählt er aus seiner Perspektive und man sieht dann auch, wie es dazu kam, zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und ja, das mit dem Krebs und so weiter, okay, ist in Ordnung, das so zu erzählen. Und auch diese Geschichte an sich ist ziemlich lustig. Aber an einer Stelle, das ist wirklich ganz extrem. Man hat so ein richtiges Down, so richtig, man ist ganz tief unten wegen dem Krebs, wegen seiner Krankheit. Es ist, die Stimmung ist eben wie bei einem Drama. Und dann knallhart in die Fresse bekommt man die nächste Action-Szene. Der hat auf zu erzählen und jetzt geht es gerade in der Geschichte weiter sozusagen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Kann sein. Der Film ist halt ein Schlag in die Fresse, könnte man sagen.
Das gehört dann dazu, könnte man meinen. Aber
ja, aber selbst dann finde ich es nicht gut. Mhm. Also selbst wenn man sagt, okay, das ist intendiert, ich soll jetzt gerade selber als Zuschauer eine in die Fresse bekommen, finde ich das in diesem Fall nicht gut. Also das war keine gute Idee.
Jetzt okay, also das ist ein bisschen also unausgewogen. Einerseits ja. Sympathiepunkte und der Typ ist gut, und aber dann doch ein bisschen unrund an manchen Ecken.
Ja, und ich denke nicht, dass sie eine Geschichte hinbekämen für einen Teil 2. Mhm. Also da müssten sie eine ganz andere Story hernehmen, damit das was wird. Und ich weiß nicht, ob das was wird. Also sie hätten es etwas anders erzählen müssen. Also ich würde sagen, wer Superheldenfilme mag und mal so richtig drüber lachen möchte, geht rein. Es ist auf jeden Fall kein Fehler reinzugehen, wenn man Superheldenfilme mag. Auch wenn man solche Filme mag, wo man weiß, okay, es ist ein spaßalberner Film.
Ja. Ich mag ja keine Superheldenfilme. Aber Deadpool hätte mich wieder interessiert, ja, weil er eben so als anders dargestellt wird. Also ich habe mich selbst nicht in Guardians of the Galaxy, obwohl ich ja diesen Regisseur, der hat davor super gemacht, den ich spitzenmäßig gefunden habe, einen sehr, sehr, sehr dunklen, bitterbösen Superhelden-Movie, muss man unter Anführungszeichen machen. Ja, super, hast du den gesehen?
Das super. Ist,
der Regisseur von Guardians of the Galaxy hat davor so eine ganz kleine Produktion gemacht.
Ja, den kenne ich gar nicht.
Wo jemand... wenn man sagen könnte, der vielleicht ein paar Schwierigkeiten im Leben hat, beschließt, ein Superheld zu sein. Das halt dann halt so, aber in der realen Welt ohne Superkräfte macht.
Das ist ein süßer Film, sozusagen.
Das ist ein Film, ich würde Ihnen sagen, süß nicht, er ist dunkelschwarz. Dunkel,
ja, okay. Ich weiß schon, welchen Film du meinst.
Ja.
Moment, gut, wer aber ist nochmal der Hauptdarsteller?
Aber gut, aber er geht so in die Bauchgegend.
Ist der Hauptdarsteller nicht der aus Zombieland? Wie heißt er denn nochmal? Und aus True Detective?
Das weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall irgendein stärkerer Herr. Ich habe den Schauspieler vorher nicht gekannt. Und die Page. Ja, ich habe ja eigentlich noch mein Rollenspiel, wollte ich noch erzählen. Okay. Entschuldigung, dass ich so abbreche.
Ich hätte noch einen Film.
Ich glaube, heute ist der Horst ein bisschen von der
Ich glaube, es sind halt alle, gell? Die ganze Liste leer machen.
Aber ja, Rollenspiel,
das stimmt.
Ja. Der Film ist alt, den ich noch so gesehen habe. Den kann ich noch ein paar Folgen später erzählen.
Ja. Ich mache trotzdem noch das Rollenspiel.
Ja,
mach. Ich mache das Rollenspiel.
Boah, sonst du hast wieder mal gerollenspielt.
Ich habe gerollenspielt, richtig.
Mit den neuen Bleistiften.
Ja, gleich beim Reinkommen habe ich gesehen, hier, bitte.
Man hat die Leute kapiert.
Die waren beeindruckt, die Spucke ist weggeblieben. Ja. Total, endlich kann ich an. Danke, Tim, nochmal an dieser Stelle. Also das war echt spitze. Und wir hatten diesmal wieder unseren alten Spielleiter, den wir schon ein paar Paranoia hatten, nicht mehr unsere Spielleiterin, aber unsere Spielleiterin war auch wieder mit von der Partie, diesmal als Elfin, weil wir haben Paranoia spielt ja in der Zukunft. Diesmal sind wir in der tiefsten, weiß ich nicht, Vergangenheit, aber zumindest in einem Fantasy-Setting.
Warhammer.
Genau. Sagt euch Warhammer als System was?
Ja,
also, das ist zwar so Fantasy, also war nicht so gepflegte Fantasy wie Herr der Ringe, sondern man könnte sagen, vielleicht mit so einem bisschen Game of Thrones Einschlag. Also es ist alles relativ düster. Es gibt zwar Magie schon, aber nur noch ganz selten vereinzelt. Und als Charakter, wenn du einen Charakter spielst, der zaubern kann, ist die Gefahr ziemlich groß, dass du selber umkommst durch den Zauberspruch oder dass sich irgendwo eine Tür öffnet und dein Dämone holt dich weg. Und dann bist du
schon. Zaubern ist sehr riskant und eher.
Ja, genau, richtig. Und es gibt auch ein Mutantenproblem. Also es gibt Leute, die haben Mutationen und diese Mutanten, das löst natürlich dann auch so ein gewisses Rassismusproblem aus. Also da gab es verschiedene Abenteuer, ein Abenteuer, das wir gespielt haben, das auch ganz stark thematisiert hat. Und diesmal
Zwischenfrage, ich kenne Warhammer hauptsächlich von diesen Miniaturen. Ist das so eine Welt, die ständig im Krieg ist? Also so Zwerge gegen Orks, also so eine sehr brutalisierte Gesellschaft?
Ja, also
diese Krieg, so Game of Thrones-mäßig.
Genau, Game of Thrones-mäßig und eben relativ auch düster. Also das kann man schon sagen, so ein bisschen das Feeling einer sterbenden Welt sozusagen. Und wir haben alle frische Charaktere bekommen. Weil eigentlich war es nur.
Die Zwerge oder die bösen?
Wir prinzipiell, sage ich mal, waren wir so, Söldner, also geldorientiert, könnte man sagen. Und ein gemischter Haufen, also es waren, glaube ich, zwei Menschen, zwei Elfen, also eine Elfin und dann noch zwei Halblinge. Also so war die Zusammensetzung und wir wurden so ausgesetzt in dieser Welt vor einer kleinen Stadt, die von Banditen überfallen wird. Wie es so natürlich ist. Was macht man, wenn man zuerst im Dorf ist? Man geht einmal in eine Kneipe. Und ja, bevor wir gestartet sind, natürlich mussten wir, also ich habe meinen letzten Charakter, leider habe ich den nicht fortgeführt, also wir haben neue bekommen diesmal, aber den letzten habe ich so gerne gemacht. Wir würfeln unsere Charakterblätter auf so einer Online-Plattform, da fallen diese Charaktere raus und du kannst ein paar Sachen noch ein bisschen auswählen. Dem letzten war ich Zufallsname Dieter Bohne, ein Grabräuber und das war eine Rolle, die mir sehr gut gefallen hat, weil ich habe laufend überall, konnte ich überall Gräber rauben. Das war sehr lustig, ist den Leuten auch furchtbar auf den Nerv gegangen, weil ich die Stadtwachen auf uns gezogen habe durch meine räuberischen Tätigkeiten.
Aber du hast nicht lassen können.
Diesmal auch ein Zufallsname, Heinz Krasser.
Heinz der Krasser. Ist krass.
Ja, allerdings. Und hatte aber eine Vergangenheit als Seemann.
Als Seemann.
Ja, genau. Meine ausgedachte Biografie war, dass ich, da habe ich mich ein bisschen an Crawl angelegt, dass ich Oktopodengejäger war und sehr viel Geld verdient habe und jetzt aber mich am Land profilieren möchte. Und ich habe auch versucht, meinen Speer umbauen zu lassen zu seiner Harpune, zu einer Doppelschmiedung. Leider war der Schmied schon über alle Berge und nur noch der Lehrjunge da. Also ich habe eine Lederrüstung gekauft und fertig war es. Auf jeden Fall, wir kommen in dieses Lokal rein und steht ein Riese an der Bar und stürmt ein jugendlicher Halbling, glaube ich, rein und attackiert diesen Riesen. Und wir versuchen irgendwie diesen Halbling die Waffe aus der Hand zu schlagen, mal einfach um die Lage zu beruhigen. Es ist uns mal allen, ob unseres Würfels Glücks nicht so wirklich geglückt. Ich glaube, unsere Elfin hat es gleich mal auf die Nase gesetzt irgendwie und andere hätten sich fast selbst verletzt. Aber die Story, die dann ist, dass dieser Riese den Auftrag vergeben hat, man soll doch, und das ist wieder ein bisschen, das war ein bisschen sehr klassisch, aber dieses Abenteuer, muss man auch sagen, ist jetzt keine groß angelegte Kampagne gewesen, sondern sogenannte, ich weiß nicht, ob es ein Spezialausdruck von unserem Spielleiter ist oder das generell so heißt, One-Shots, also für einen Abend ein Abenteuer, damit es auch abgeschlossen ist. Was relativ schwierig ist, weil manchmal weiß man ja nicht, wie lang solche Abenteuer, die können schon ausufern. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dieser Riese handelt im Auftrag eines reichen Mannes, der eine Tochter hat und diese Tochter, die ist abgehaut mit einem Banditenanführer in den Wald. Und in Warhammer ist es auch so ein Ding, diese Typen und Charakteren, die heißen so ein bisschen so Nomen ist Omen, der Name sagt schon ein bisschen was aus, der hat glaube ich Dusterherz oder so geheißen. Also eigentlich konnte man schon irgendwie so ein bisschen annehmen, na gut, ich mag diese sprechenden Namen nicht, die sind doch ein bisschen spoilergefährdet, da ist es nicht so ein wirklich guter. Ja? Und der beauftragt uns eben seine Tochter irgendwie zurückzuholen und wir ziehen aus und erledigen das und so im Laufe dieser ganzen Abenteuer, also wir kommen dann in eine Höhle und dann müssen wir diese Banditen ausforschen, dann kommen wir aber drauf, irgendwelche Rattenmenschen verfolgen uns hin und her, wir schaffen aber diese Tochter, die ist nach einem langen Kampf zu finden, den wir diesmal wieder so technisch unterstützt geführt haben, wir haben mit so einem großen Monitor aufgestellt gehabt und der Spielleiter hat so ein Tabletop-Programm gehabt, wo die Charaktere so geführt wurden.
Also er hat jetzt ein computerunterstütztes Papier.
Ja, auch die Dinge. Also das funktioniert mittlerweile schon sehr gut. Das muss man aber sagen, bei den ersten Malen, also der macht das so mit diesem Android Streamcast und da kann er diese Apps drauf streamen auf den Monitor.
Das alle sehen, was
er und macht. Die App selber ist halt super, weil du hast so Sachen wie Fog of War, du hast immer die Einblicke, was man kann aufdecken und so. Das funktioniert.
Also er zeigt damit sozusagen das Spielfeld mit
den Figuren. Also wenn ein Kampf ist, sehen wir uns repräsentiert als Figuren und unsere Gegner, wo sie stehen und das Gelände als Grafik und darüber ein Raster, mit wie viel wir ziehen können und so.
Und das schaut gut aus oder ist eher so
zweckdienlich? Das
schaut super aus.
Das schaut mittlerweile, also am Anfang war es so zweckdienlich, aber es gibt jetzt auch selbstgezeichnete, aber auch, das war schon eine grafisch aufwendige Karte, das ist richtig hübsch. Man muss ein bisschen aufpassen, die ersten Male war es wirklich ein bisschen Setup-aufwendig, das Ganze. Und mittlerweile hat man das heraus. Und ich finde noch immer, man muss sehr vorsichtig sein, mit wie man Technik bei solchen Tabletops einsetzt. Also, das ist gerade schon die Grenze. Das andere, wir hatten zum Beispiel diesmal keine ausgedruckten Charakterblätter, sondern haben unsere Charakterblätter am Phone. Das hat bei mir funktioniert, ja. Aber zum Beispiel, da gibt es natürlich gewisse Leute, die sich hängen dann, die schreien dann ab den ersten 5 Minuten, wo ist das Ladegerät, weil das dann natürlich aus ist und so. Und deswegen, ich bin dann immer noch ein bisschen geteilter Meinung. Also Papier ist schon noch, und das Würfeln sowieso, also das steht außer Frage.
Würfeln bleibt dann, obwohl es
wahrscheinlich wird auf einem Brett. Aber das wäre wahrlich zu viel. Also den Spaß der absurden, vielseitigen Würfel.
Und diese taktische Gefechtsdarstellung am Computer, also das findest du netter als so also deine Zinnfiguren in so einem
Taktik. Du, ich sage, es funktioniert mal so irgendwie. Ich meine, es ist halt dann auch immer eine Frage des aufgeführten Spielleiters. Ja, da hast du schon vorgefertigte Karten und Fülle und Fülle, wenn du das dann auf Papier machst. Und ich meine, er hat sich wirklich bemüht. Er hat uns da bei vorigen Abenteuern gesagt, jeder bekommt zusätzliche Experience Points, wenn ihr euch eine Zinnfigur da kauft und selber anmalt und so. Keiner gemacht. Das war also echt wirklich, okay, Schande über uns. Ja, wir bringen diese Tochter dann zurück und ja. Nur vielleicht noch ein Konzept, das fand ich noch ganz witzig. Es geht dann raus, dass dieser Vater fürchterliche Experimente mit dieser Tochter gemacht hat und sie hat auch eine Mutation und sie gebärt etwas, aber es muss irgendein Monster gewesen sein, weil ihr Mutterbauch reißt auf zu einer schrecklichen Fratze mit Ding. Und da ist uns auch allen schlecht geworden. Und ähnlich wie bei Call of Cthulhu gibt es dann Insanity Points. Also wenn man ganz schreckliche Sachen sagt, sieht, dann muss man auch einen Würfel machen und verliert dann an geistiger Gesundheit. Und ja, das war halt relativ
Situationsrollenspiel-mäßig. Ja, ja. Also Rollenspielen an sich der geistige Gesundheit
schlagen. Überhaupt nicht.
Nein, nee, gar nicht.
Ich habe sie versehentlich getreten.
So, das
ich habe vorher den Dennis auch schon getreten. Also ja, ja. Es war jetzt bloß die Raffen. Nee, das war nicht das
Spiel. Ja, so. Wir sind alle umgeflogen. Wir haben alle die Insanities relativ, also zumindest einen Punkt verloren und alle ohnmächtig geworden.
Aha, in ja.
Und dann gab es noch
nicht
einen.
Hart genug für dieses
Nein, Spiel. Überhaupt nicht. Das war doch überhaupt, also es war dann eine schon relativ spät und da gab es noch einen großen Kampf und dann hätten wir noch irgendwie diese Belohnung abholen können. Aber wir sind dann eigentlich geflüchtet. Und er sagt so, wir haben Vorschuss bekommen, es reicht. Wir gehen jetzt nach Hause, wir haben keine Lust mehr.
Aber wie unfair ist es denn? Du rettest da die schwangere Frau und dann
muss ich Duster herst. Nein, die war in Sicherheit. Da bringen wir nicht. So. Also das haben wir nicht gemacht.
Ich dachte, weil da ist ja...
Nein, so böse sind wir dann doch nicht. Also wir schauen dann schon, dass wir halbwegs... gibt schon über...
Ich hatte jetzt gedacht, dass das... Ich habe das wahrscheinlich jetzt dann falsch gehört. Ich dachte, dass das vom Spiel aus so war, dass die dann wieder zurück zu dem Vaterauftraggeber, was auch immer...
Wir haben sie zum Doktor gemacht. Ja. So war das. Es war ein
flockiges Ding. Ist gut spielbar? Oder
ja, es ist gut spielbar, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem immer noch in Call of Cthulhu, also so 1932er Jahre oder Science Fiction. Das bin ich schon mehr ich da. Das kann ich schon auch spielen. Das macht einfach lustig, weil die Gruppe lustig ist und so. Und Warhammer ist auch vielleicht nicht das klassische Fantasy, wo man so ernsthaft auch in der Elfe auftreten muss. Aber ja, ist super. Es gibt ja, das habe ich ja auch nicht gewusst, vor einiger Zeit, das Warhammer 40k.
Ja, das ist so in der Zukunft.
Anscheinend gibt es eine Science-Fiction-Version.
Ja.
Warhammer, das Universum ist nicht ein paar Jahre, sondern ein paar tausende Jahre. Das ist wie Star Wars.
Auch so ein riesiger Problem. Ja. So, jetzt bin ich aber warte, jetzt habt ihr es überstanden.
Ja, nee, noch nicht. Ich habe D&D gespielt am Wochenende. Also Dungeons & Dragons. Und wir sind weitergekommen und würfeln war auch toll. Vielleicht, Geschichte erzähle ich jetzt nicht. Aber was wir diesmal hatten, war eine Matte. Die hatten wir die letzten Male auch schon. Wenn jetzt die Kämpfe stattfinden, hatten wir bisher Sachen drauf positioniert. Und er hatte diesmal Stifte mit die man wieder wegwischen kann.
Ah, okay, also ihr habt ein wiederaufzeichnbares Spielfeld gehabt.
Sozusagen. Richtig, wir hatten eine Matte, die hat er ausgerollt, drauf hingelegt. Nice. Und dann hat er mal einen Weg gezeichnet, ein paar Bäume, ein paar Sträucher und die Baumstämme. Und unsere Figürchen standen dann auf diesen Feldern, weil das war eine fixe und fertige Matte dafür mit Quadraten. Und ja, da konnten wir dann direkt würfeln auf der Matte, weil genug Platz war. Man konnte dann zählen, ist das innerhalb des 10er Radius, weil nur soweit sind meine Zaubersprüche möglich. Ja, es ist ganz praktisch gewesen.
Das ist auch relativ flexibel, nämlich auch schön.
Oh ja, gut. Auf jeden Fall, ja. Also, und wir haben,
aber ihr habt alle eure Figuren und die hat der Spielleiter zur Verfügung gestellt.
Wir haben selber gar nichts. Der Spielleiter hat die Bücher, Band 1 sogar. Also wir haben jetzt wir haben die vierte Ausgabe gespielt. Und er hatte zweimal das erste Buch und einmal das zweite Buch sogar. Und zusätzlich sogar für bestimmte Sorcerer, was ist das nochmal? Nee, Klasse ist das doch, ne?
Ja.
von D&D. Ja.
Sorcerer's Klasse.
Hatte er sogar die Karten dabei. Das ist sehr praktisch. Ich habe dann die Karten gehabt, die anderen mussten in den Büchern nachschlagen. Und ich wusste ja, welche ich habe. Und das war ziemlich einfach. Aber so langsam kann man unsere DIN A4 ausgedruckten Seiten nicht mehr lesen, weil da schon Wasser drauf gekommen ist. Ein paar Sachen sind mit Tinte. Das ist ausgedruckt und die Farbe vom Drucken löst sich inzwischen auch schon. Neu. Also ja, müssen wir mal neu ausdrucken. Mhm. Ja. Aber ich bin immer noch stinkreich im Vergleich zu den anderen.
Das ist schon mal gut.
Ja.
Musst du mal was Ordentliches kaufen.
Ja.
Wie lange spielt ihr schon?
Wir haben angefangen im November, spielen aber ziemlich selten. Das war jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Sitzung. Die dritte mit Spielen.
Abenteuer, oder?
Ja, ja, ist immer noch dasselbe Abenteuer. Und ich würde sagen, das geht noch mindestens, wenn wir so weitermachen, 2-3 Jahre weiter. Weil das ist so eine gigantisch lange Geschichte. Wir sind immer noch von den Informationen unserer Hauptquest ganz am Anfang und wir vermuten, das andere gehört auch zur Hauptquest, klingt aber eher nach Nebenquest, nur dass die wahrscheinlich dann zum Schluss zusammenlaufen, ja. Also wir haben da verschiedene Dörfer und die haben alle ihre Probleme und wir vermuten, dass alles zusammenhängt und alles denselben Ursprung hat und verfolgen das jetzt alles, was halt gerade am akutesten ist. Zuerst mal waren wir in dem Dorf und haben gesagt, ja, ja, wir kümmern uns drum und dann werden wir dort abgeholt von, was waren das nochmal? Halb Drache, halb Mensch.
Okay.
Wie wieder?
Draconia.
Ja, genau.
Da kommt ja noch was.
werden von denen abgeholt und mehr oder weniger dazu gedrungen, sie zu begleiten. Mhm. Die beauftragen uns dann auch. Und das Witzige war überhaupt, mein Charisma ist ziemlich hoch und meine Diplomacy ist auch verdammt hoch. Und dann habe ich halt lang geredet und dann meinte er nur, würfel mal Diplomatie. Und ich würfel 20 plus die 9, 29. Ja, ja, passt schon. Und dann kam später noch einmal, wieder eine 20 gewürfelt. Wieder. Und zum Schluss habe ich nur gesagt, Arschloch, gewürfelt, 20, passt.
Immer gut gegangen. Nicht mal dazu, das ist sehr
schön. Du bist einfach zu charmant.
Ja, genau. Arschloch, 20, perfekt.
Ja, mal irgendwann kannst du es nicht mehr verkehrt machen.
Wieso so lange reden, wenn man auch einfach nur ein Wort sagen muss?
Also ihr seid noch immer dabei. Wie viel seid ihr bei eurer Gruppe?
Drei oder vier Leute, je nachdem, wer gerade da ist. Ja. Also Drachenblut, nicht Draconia.
Doch.
Fällt mir jetzt gerade ein. Unser Drachenblut fehlt ab und zu mal. Also das letzte Mal hat sie gefehlt. Mhm. Davor war sie dabei und jetzt war sie das zweite Mal dabei. Aber sie hat genauso viele XP-Punkte wie wir.
Tja, was macht sie richtig oder was macht ihr falsch?
Ja, wir haben jetzt mal langsam unsere XP-Punkte auf 500 erhöht. Das ist sehr langsam. Aber wir spielen auch ziemlich langsam.
Gut. Jetzt sage ich aber, oder?
Bist du nicht
schön, oder?
Einer hat noch sein Bier nicht leer.
Echt? Du machst schon Schluss? Jetzt bin ich mein Teil.
Naja, wir sind
aber kurze Musiktipps, die ich euch ans Herz lege.
Und du hast noch ein Bier.
Ja, ich
und
ein halbes Bier. Zwei ganz kleine Sachen.
Das eine ist Wintergatan. The Marble Music Machine ist jetzt ein bisschen durchs Internet gerauscht.
Ja.
Das ist eine schwedische Band. Die haben ein neues Musikvideo rausgebracht.
Okay.
Das gedreht worden ist in einem Raum, in dem sie eine Maschine aufgestellt haben und bespielt haben,
die Musik diese macht. Murmelmaschine.
Die mit 2000 ja, Murmeln Musik macht. Es ist auch für mich eine sehr bezaubernde Art von Musik, die diese Maschine erzeugt, aber auch wie er sie bedient und wie er gekleidet ist.
Ist ja auch anscheinend so programmierbar mit so einer Art riesigen Walze aus Lego-Steinen, ne?
In Lego habe ich, glaube ich.
Nein, es waren so Lego-Ketten.
Meinst du, das ist Lego?
Ja, es hat so nach Lego-Technik ausgeschaut.
Aha.
Und die haben dann so mit kleinen Noppeln praktisch wie so eine Drehorgelmaschine dann so Hämmer bedient.
Ja.
Also sie kann nur ein Musikstück spielen zurzeit. Es gibt auch dazu dann so wie der Making-of und so weiter in ihrem Blog, wo sie beschreiben, wie schwer das dann war, das zu bauen. Aber es macht einen unheimlich bezaubernden Eindruck, finde ich. Und auch sehr, sehr nette Musik. Also Wintergarten, The Marble Music Machine. Dann auch durch die Medien in der letzten Woche oder in den letzten beiden Wochen gegangen ist das neue Musikvideo von OK Go. Das ist eine nicht besonders aufregende Band, aber die haben ganz lustige Musikvideos. Und das letzte, was sie aufgenommen haben, ist bei Parabelflügen aufgenommen worden. Also bei diesen, wo man dann eine Zeit lang schwerelos ist und damit kann man manche Sachen halt machen, die sonst bei Musikvideos wesentlich schwieriger sind. Wobei das Video finde ich gar nicht so nett, aber es hat mich wieder erinnert an das Lieblingsvideo, das ich von ihnen kenne. Das heißt Needing Getting. Das ist ein Liebeslied nach Abschluss einer Beziehung, wo so darüber erzählt wird, darüber hinwegkommt. Und das ist aufgenommen in einem Rallye-Auto. Und zwar machen sie die Musik mit dem Rallye-Auto die ganze Zeit. Also sie fahren über eine abgesperrte Strecke, auf der sie hunderte Gitarren aufgestellt haben und Schlaginstrumente und alles Mögliche. Und das gesamte Musikvideo wird durch das Autofahren eingespielt. Und der eine aus der Band hat nur deswegen Rallye-Unterricht genommen, damit er dieses Video einspielen kann. Und es ist,
gut.
Ich finde es unheimlich gut gemacht. Das ist das Lieblingsvideo von mir.
Das ist total lustig, weil das Video, das kennen wir nicht.
Kennst du
und
das?
Ich kannte das andere Video auch und ich kann aber, ich kann mich an deren Musik beim besten Willen nicht erinnern, aber darum geht es gar nicht voran.
Ja, es ist relativ seichter Pop.
Schön mit den Gitarren.
Aber das Needing Getting finde ich echt gut gemacht. Und dann habe ich noch ein drittes Musikvideo, das würde gerne der slowenische Song Contest Beitrag werden fürs heurige Jahr, aber die Slowenen haben es schon im Vorhinein rausgenommen, weil sie damit gerechnet haben, dass der Beitrag ohnehin verboten würde oder nicht aufgenommen würde, dann drum lief er auch in der slowenischen Ausscheidung sozusagen außer der Wertung und heißt Putin Put Out. Ist eine Putin-Persiflage und ist auch sehr nett gemacht. Also, das sind meine drei Musikvideos für die Woche,
die ich euch mal anschauen.
Empfehle, ja.
Ich habe noch was ganz Kleines. Ich habe ein Hörstück gefunden über akustische Täuschungen, weil optische Täuschungen kennt man ja. Und tatsächlich, also es wird erzählt, was es für akustische Täuschungen gibt und die werden dann auch mit einem gemacht. Also man muss Kopfhörer aufsetzen, dass es gibt zum Teil Sachen, die man nur auf dem einen Ohr hört oder nur auf dem anderen. Und dabei ist es aber ganz anders. Und das hört man aber dann erst, wenn es erklärt und zerlegt wird irgendwie. Also sehr lustig. Das geht, das ist ganz kurzweilig. Ich dachte, das ist irgendwie 2-3 Minuten, ist aber fast 8. Aber das kann man sich echt gut mal anhören.
Ist diese unendliche Schleife dabei, wo man das Gefühl hat, ist die Tonhöhe nimmt immer zu?
Ja.
Das passt zum Namen nicht mehr dessen, aber es ist sehr eindrucksvoll.
Mit Namen habe ich es halt...
Goldbach, Goldberg oder irgendwie so. Muss wieder raussuchen.
Es tut mir leid, Namen wollen einfach nicht. Sie haben es gesagt, was das für Name ist. Ja, genau. Das ist auch mit dabei, ja, genau. Also es ist ganz nett. Es ist veröffentlicht auf das Gehirn.info. Es ist sowieso eine ganz interessante Seite, die sich mit allem befasst. Also es sind so wissenschaftsjournalistische Artikel zu allem, was irgendwie mit Gehirn zu tun hat. Über Lernen, Augen, Ohren, Psychologie, alles mögliche. Es ist eine nette Seite und es heißt, das habe ich jetzt vergessen, weil der Stefan hat aber den Zettel, auf dem es steht, wie es heißt. Weil man muss es ja auch finden. Wenn Töne unser Ohr übers Ohr hauen, heißt es.
Genau. Okay, und das ist eine Episode? Oder?
Das ist, also diese Seite ist aufgebaut so ein bisschen wie so eine Online-Zeitung zum Thema Gehirn. Und da sind aber eben nicht ausschließlich geschriebene Artikel, sondern auch, das ist jetzt zum Beispiel einfach, das ist ein Stream, das klickst du an und dann kannst du da anhören oder kannst du runterladen. Cool. Genau. Und dann habe ich noch was anderes gefunden, was ich wohl mir schier kaputt gelacht habe. Ich weiß nicht, ob da jeder sich kaputt lachen kann. Das heißt, das muss ich mal jetzt zusammenkriegen, das muss ich ablesen. Weshalb Deutschland eine digitale Limonade ist. Und es ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Verschwörungstheoretiker-Videos, die dann erzählen, warum irgendwas irgendwie ist und es ist ein fürchterlicher Schmarrn und es bricht, du hast völlig blödsinnige Brüche in der Logik. Und da haben sie halt Leute den Spaß gemacht und haben genau in diesem Stil erklärt, warum Deutschland eine digitale Limonade ist. Also erst erklären sie, warum Deutschland eine Limonade ist und dann, warum die digital ist und persiflieren das halt wunderbar. Also ich finde es total herrlich.
Ja, cool. Ja, gerade diese Dinge kennt man ja mittlerweile. Es hat ja begonnen, also für mich ist es begonnen nicht, aber so zeitweise, so hat so Zeitgeist so gesehen.
Ja, genau.
Und das war ja so ein klassischer, wo so diese Fakten aneinander, also Fakten, Anführungszeichen, bitte Airquotes sehen, hören. Und dieser Stil hat sich im Internet sehr festgesetzt bei vielen Sachen.
Und ich musste auch sofort an dieses Zeitgeist-Movement-Dingens denken und es ist genau in diesem Stil gemacht und sie zerlegen es dadurch, dass sie halt irgendwie halt nicht irgendwelche gesellschaftspolitischen Begriffe nehmen, sondern Limonade und digital.
Nice.
Das ganz cool. Schön. Ja, das war's.
Ja, jetzt aber hast. Letzte Stunde noch, oder?
Okay. Ja. So, liebe Leute.
Stopp.
Horst verstiert das
Ganze. Der Horst
stirbt. Was?
Jetzt ist schon spät. Wir werden jetzt alle abschalten.
Tschüss.
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 Ciao.
Mag jemand den Tee?